Abend und hallo zur 65. Folge vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Zunächst zum letzten Mal, auf jeden Fall zum letzten Mal für diese Saison, haben wir uns hier nochmal zusammengesetzt, um nochmal auf die Saison vernünftig zurückzublicken, in aller Ausführlichkeit zurückzublicken. Und dafür sind wir auch mal wieder alle vier hier zusammen. Das heißt, der Jan ist in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Und mit mir, dem Lukas, hier im selben Raum, zum ersten Mal seit langem. Wir sind durchgeimpft und getestet. Das ist der Moritz.
Schönen guten Abend. Dann würde ich mal damit einsteigen, ein fettes Dankeschön an die HörerInnen zu schicken, die uns über die Saison treu geblieben sind. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt uns natürlich alle nach wie vor erreichen, wenn ihr Kritik, Wünsche und so weiter habt. Unsere E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Unser Twitter-Handle ist @ausexil. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns Bewertungen schreibt. Und wir freuen uns aber auch schon einfach sehr, dass ihr da seid. Und wir werden jetzt diese eine Folge aufnehmen und uns dann in die Sommerpause verabschieden. Wir werden dann sicherlich vor Anfang der neuen Saison mindestens noch eine Folge machen, aber gönnt uns auch die Pause. Wir können ja dann alle Schinter gucken so lange. schon mal vorweg, schönen Sommer und bleibt dran.
Ja, dafür ist ja auf jeden Fall auch genug Stoff gegeben, um auch wieder die Sommerpause über dran zu bleiben, auch wenn uns jetzt ja wahrscheinlich, wenn wir dann diese Folge aufgenommen haben, erstmal ja auch der Stoff ausgeht. Von daher, glaube ich, kann man ja auch gut verstehen, wenn wir dann auch erstmal eine Podcast-Pause machen werden. Ja, was haben wir heute vor? Wie schon eben gesagt, müssen wir natürlich ja nochmal ein Fazit der Saison ziehen, wollen deswegen irgendwie nochmal drauf gucken und uns dann aber natürlich auch so ein bisschen mit der Zukunft beschäftigen, mit der nächsten Saison. Und ja, da ist ja ganz klar, da gab es jetzt letzte Woche bei der Fortuna Neuigkeiten, es gibt einen neuen Trainer, Christian Preußer, und der wird im zweiten Teil der Sendung hier auf jeden Fall Thema sein. Müssen wir natürlich erstmal drauf gucken, wie die letzte Saison, die Saison 2021, abgelaufen ist. Und wollen da erstmal mit der Hinrunde starten. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt auf die Hinrunde nicht ganz so genau drauf gucken werden, wie wir das jetzt vielleicht bei der Rückrunde machen werden, weil wir halt schon in unserer Folge 49, der Folge und jetzt nur noch Endspiele, schon so eine Hinrundenbilanz gezogen haben. Also wem das hier nicht tief genug ist, wem das nicht detailliert genug ist, kann auf jeden Fall mal in diese Folge reinhören. Ja. Okay, was kommt euch als erstes in den Kopf, wenn ihr an den Saisonstart denkt? Also ich glaube, wenn ich mal so ein bisschen überlege, verdrängt man ja irgendwie, glaube ich, je länger es geht, irgendwie wie chaotisch ja eigentlich irgendwie dieser Start war, nicht nur für die Fortuna, dadurch, dass ja direkt im Trainingslager diese Corona-Fälle auftraten, sondern auch einfach, dass die Saison ja so ganz untypisch Ende September losging, das Transferfenster bis Anfang Oktober offen war, also so ein bisschen in meinem Kopf habe ich das schon irgendwie wieder alles so auf ganz normale Daten irgendwie geschoben, wie August und 1. September Transferschluss und so weiter und so fort.
Ich muss halt einfach sagen, dass ich einen Großteil der Ereignisse einfach vergessen habe.
Ja.
Das ist irgendwie so im Sumpf des Corona-Jahres, das irgendwie ähnlich und gleichbleibend war, außer dass es im Sommer ein bisschen netterer war als dann im Winter. Aber viele Details, oder wenn ich nicht mir jetzt diesen Terminkalender der Fortuna anschaue und auf diese Ergebnisse gucke, da denke ich mir, ach ja, stimmt, da war ja was.
Und das Spiel habe ich zu Hause auf der Couch geguckt.
Und da saß ich auf dem anderen Ende der Couch und da saß ich im Sessel die ganze Zeit. So ungefähr war es.
Ja, aber so, was mir auf jeden Fall als erstes einfällt zu dem ganzen Herbst, der zu so einem Brei zusammengelaufen ist in meiner Erinnerung, ist wirklich das Ergebnis 1-0. Das fällt mir sofort ein, wenn ich an den Auftakt der Saison denke. Halt immer so gewirkte 1-0-Siege. Das fällt mir als erstes ein. Und das Zweite, was mir einfällt, ist, sind die Platzverweise. So, das ist am meisten hängen geblieben. Diese unnötigen, unsägliche Serie an Platzverweisen.
Ja, und dieser komplette Kaderumbruch, was ja wirklich einfach schon bemerkenswert war.
Auf jeden Fall.
Mit wieder ein paar Verpflichtungen die von Leuten, die keiner auf dem Zettel hatte, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube auch, ne, das war, wie viele waren das? Waren das 17 Abgänge? So, ja. Und man hat ja wirklich auch teilweise erst sehr, sehr später den Kader vervollständigen können. Hatte dann eben das große Pech, dass große Teile der Offensivabteilung aufgrund von Corona-Erkrankungen oder durch Kontaktverfolgung dann erstmal in Quarantäne mussten im Trainingslager. Und das hat sich ja dann auch wirklich durch weite Teile der Hinrunde durchgezogen, also bestimmt durch fast das erste Saisondrittel, dass da wirklich überhaupt keine offensiven Mechanismen zu erkennen waren. Ich erinnere mich dann, dass da wirklich einige Spiele dabei waren, ja, wo dann einfach die starke Defensive mit ihrer individuellen Qualität, ob es jetzt ein Kevin Danso war oder am Anfang auch noch ein André Hoffmann, ein Luca
Kreinsteiner.
Und genau, ganz wichtiger Punkt, in den ersten Spielen gerade auch Thomas Kastenmeier, der da ganz, ganz viele, Florian, ich werde das nicht rausbekommen, Florian Kastenmeier, der da wirklich einige Punkte festgehalten hat.
Ja, man hat ja tatsächlich in den ersten 9 Spielen, also das 9. Spiel, es war erst das 9. Spiel, dieses Spiel gegen Bochum, da war ja schon tiefster Winter, in den ersten 9 Spieltagen hat man tatsächlich nur einmal es geschafft, 2 Tore zu schießen.
Boah, es ist wirklich schon auch ein absurd niedriger Wert, ne? Also.
Ja.
Ja, ansonsten finde ich, kann man noch an Versuch der Dreier- bzw. Fünferkette Konsolidierung im 4-4-2 denken.
Ja, man kann auch daran denken, die Debatte nach diesen 9 Spieltagen, dass es dann erst einmal mehr als ein Tor gab, diese Gerüchte oder Diskussion darüber, die Mannschaft diktiert dem Trainer ein neues Spielsystem, das bleibt mir noch haften.
Ja. Ja, allgemein so eine unglückliche Zeit, also wo auch die Stimmen laut wurden, die an Rösler zweifelten und eben, was er eigentlich für Fußball spielen will. Mhm. Man kann sich dann auf dieses 4-4-2 irgendwann einigen, ob das immer, darüber haben wir ja auch in der Hinrunden-Rückblicksfolge gesprochen, ob das System war, mit dem Rösler eigentlich geplant hat oder der Verein geplant hatte. Das sei mal dahingestellt. Aber es kommen dann die ja wirklich, wirklich sehr, sehr guten Spiele gegen Karlsruhe, gegen Osnabrück, wobei Osnabrück sehr schlecht war, gegen St. Pauli. Und dann die Katastrophe gegen Rot-Weiß Essen, das 3-2. Und dann aber nochmal so ein 2-1 gegen Paderborn Anfang Januar. Und das war so diese glorreichen Momente, wo die Fortuna eben vieles, was sie vorher vermissen lassen, tatsächlich präsentiert hat, Tore geschossen hat, weiterhin hinten stabil blieb und tatsächlich einen dominanten Auftritt hinlegte mit dem der krönende Abschluss, aber sehr stark das 3-0 in Aue. Darauf folgt dann das 3-3 gegen Fürth, ein wildes Spiel. Wo sich Schinter verletzt. Es ist eine merkwürdige Saison, die in so in Phasen funktioniert.
Ja.
Ne? Also in einer schwierigen Anfangsphase, einer sehr erfolgreichen Phase, dann wird es wieder schwieriger und hinten raus. Ja, eigentlich schon. Also man muss ja sagen, ohne jetzt ja die Rückrunde vorauszugreifen, aber die Niederlage gegen Bochum am 26. Spieltag war eigentlich schon das Ende der Saison. Und dann hat es ja die Fortuna trotzdem noch geschafft, immer so einen Zeh in der Tür des Aufstiegs zu haben. Und es war eigentlich schon eine vom Ergebnis her erfolgreiche Phase, von der spielerischen Leistung her nicht mehr allzu ruhmreich.
Ja, und so ein bisschen zog sich ja dann einfach auch durch diese ganze Saison immer die Frage, wie will die Fortuna eigentlich Fußball spielen? Also was man ja immer erkennen konnte, war halt ein ganz starker Fokus auf Stabilität. So, und dann muss man ja auch, glaube ich, jetzt kann man ja auf jeden Fall auch sagen, dass es funktioniert hat. Also es hat, abgesehen von diesem Bochum-Spiel und von diesem eigentlich noch viel, viel schlimmeren Spiel gegen Hannover, was für mich so ein bisschen der absolute Tiefpunkt der Saison war, wo ich auch wirklich schon schlimmste Abstiegsszenarien vor mir gesehen habe, weil Fortuna da ja einfach in 90 Minuten keinen einzigen Schuss aufs Tor von Hannover gebracht hat. Davon war abgesehen... Spielplan
komplett aufgegangen, ne? Das war das...
Das war Matchplan.
Genau, das war
Matchplan. Komplett aufgegangen.
Genau, der Kommentar von Rösler danach und auch unser Folgentitel. Und aber wenn man mal diese beiden Spiele mal ausspart, gab es eigentlich kein Spiel, wo die Fortuna halt wirklich instabil war, massiv instabil war, sondern man war eigentlich irgendwie in jedem Spiel halt irgendwie drin. Und das war ja, glaube ich, schon einfach auch ein ganz starker Fokus. Was aber halt so ein bisschen gefehlt hat oder was oft gefehlt hat, war halt eben so ein offensiver Plan oder zumindest einen offensiven Plan, den man halt über 90 Minuten irgendwie durchgedrückt hat.
Was ja so, also, oder ich frage euch mal, ist es nicht so ein bisschen auch überraschend, dass das mit Rösler so gelaufen ist nach diesem unglücklichen Abstieg? War nicht unbedingt zu erwarten, dass Fortuna jetzt in der zweiten Liga, also es hat alles seine Gründe, da können wir auch gleich noch zu kommen, aber einmal so im Vakuum, so die Erwartungen, die man hatte an Rösler, Fortuna Düsseldorf, war nicht dieser Absicherungsfußball, wegen dem man ja eigentlich damals schon Friedhelm Funkel entlassen hatte. Mhm. Also es ist doch schon einfach nicht so gelaufen, wie das erstmal aussah, oder was denkt ihr?
Ja, aber ich glaube, das ist ja das stärkste Indiz dafür, auch mehr als nur ein Indiz, dass die Vorstellung, die Rösler, das Trainerteam und vielleicht auch der gesamte Verein von dem hatten, was da kommen würde, einfach nicht erfüllt werden konnte. Dass zu keinem Zeitpunkt ein eigener Spielstil entwickelt werden konnte oder halt ein stringenter Plan entwickelt werden konnte, wie man tatsächlich einen Ballbesitzfußball hinbekommt, wie man regelmäßig zu Torschüssen kommt, wie man einen Offensivplan aufzieht und was man halt dann immer machen kann. Es ist ein bisschen einfallslos, es funktioniert aber sehr häufig in der ersten Liga, aber gerade in der zweiten Liga, dass man halt dann auf Stabilität setzt und halt sagt, wir stehen hinten gut und hoffen halt auf Konter und versuchen irgendwie über individuelle Stärke, die Fortuna ja durchaus hat, uns in Abschlusssituationen zu bringen. Und das war ja auch so ein bisschen das Fazit der Hinrunde und ist, glaube ich, auch das Fazit der gesamten Runde, der gesamten Saison, dass die Qualität des Kaders so unausgegoren der Kader war, aber so die Qualität der Einzelspieler, die Fortuna auf diesen fünften Platz gehievt hat und dass es eben nicht der Spielplan von Rösler war und deswegen muss man sagen, ist er halt auch vielleicht konsequenterweise dann nicht verlängert worden und zum Ende der Saison gegangen.
Ja, also ich habe zu den Themen auch vielleicht für später auch noch so ein oder zwei Statistiken, wo man das irgendwie auch noch ganz gut sehen kann. Ich glaube, was sehr, sehr interessant wäre, wäre sich diese Saison mit Rösler nochmal anzuschauen, vielleicht mit einer Winterpause, wo er dann irgendwie dann in der Winterpause nochmal Zeit gehabt hätte, nochmal neue Mechanismen irgendwie einzuziehen, nochmal neu was zu entwickeln, nochmal so ein bisschen so einen Neustart
mit der gesamten Mannschaft.
Genau, mit der gesamten Mannschaft zu machen, weil man darf ja wirklich auch nicht unterschätzen, wie schwer diese Aufgabe war. Ne? Fast den gesamten Kader neu ein Abstieg, dann ja, wird das Trainingslager durch diese Corona-Sachen zerschossen. Natürlich geht man dann erstmal nur auf Stabilität. Das machen ja auch Trainer bei Abstiegskandidaten normalerweise so, weil einfach in verunsicherten Mannschaften, in instabilen Gefügen ist es halt immer so viel, viel einfacher, auf die Defensive zu gehen als auf die Offensive. Ne? Und das war auf jeden Fall, glaube ich, dann auch der richtige Ansatz. Und
ja, darf ich da aber mal einen Einwurf bringen? Diese Winterpause wäre jetzt zu einem Zeitpunkt gekommen, wo die Fünferkette oder dieses 5-3-2, von dem man ja ausging, dass das eigentlich Röslers Wunschvorstellung ist, obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, ob es das war, aber die war ja gescheitert zu diesem Zeitpunkt. Und man kann sich ja überlegen, ob Rösler dann diese Winterpause genutzt hätte, den Mut gehabt hätte, diese Fünferkette quasi wieder zu etablieren und quasi in den zwei Wochen, die man theoretisch Winterpause hat, im Trainingslager daran zu arbeiten. Oder ob es halt einfach nur noch eine Varianz dessen gewesen wäre, was wir ohnehin gesehen haben. Also wir haben ja eine allmähliche, sehr langsame Entwicklung dieser Mannschaft gesehen von einem 4-4-2. Dann entwickelte sich das in 4-3-3, wobei dieses 4-4-2 ja immer dann in der zweiten Halbzeit eine Option war, um darauf umzustellen. Also ich finde halt, dass Rösler nicht so gewirkt hat auf mich, als ob er das, ob er den Mut gehabt hätte, auch mit einer Winterpause. Das ist natürlich total hypothetisch und es wird ihm vielleicht auch nicht gerecht. Aber ich weiß noch, dass wir eben in dieser Hinrundenanalyse, da haben wir ja darüber gesprochen, warum ein 5-3-2 in dieser Situation schwierig ist, weil ihm die Außenverteidiger fehlten zu diesem Zeitpunkt und weil dieses Mittelfeld eben vielleicht noch nicht die Qualität hat, die es braucht, um 5-3-2 zu bestehen. Das Mittelfeld ist mit der Verletzung von Schinter Abbekamp nach wie vor prekär gewesen, aber mit Kutris hatte man eigentlich den herausragenden Schienenaußenspieler gehabt, um eine Fünferkette zu bilden. Da ist es ja nicht mal, es ist nicht mal mehr annähernd versucht worden. Und deswegen wage ich es zu bezweifeln. Das ist alles hypothetisch und kontrafaktisch. Wir können das nicht beweisen, dass eine Winterpause diese Auswirkung gehabt hätte.
Ja, da magst du recht haben. Was ich eigentlich fast noch viel interessanter finde, als sich jetzt halt rein auf die Systematik halt zu konzentrieren, also halt auf die Formation, meine ich, also halt auf die formatische Aufstaffelung, ist ja eigentlich, sich zu überlegen, welchen Fußball wollte Uwe Rösler spielen. So, was war die ganze Idee von seiner Art Fußball? Was war die Idee irgendwie auch hinter diesem Kader? Auch da will ich jetzt gar nicht so tief nochmal irgendwie in die Kritik bei der Zusammenstellung des Kaders eingehen. Da würde ich nochmal auf die Folge 57 verweisen, auf unsere Sonderfolge Que sera, sera, wo wir das, glaube ich, nochmal sehr, sehr genau beleuchtet haben. Und würde vor allem nochmal darauf schauen, dass er, glaube ich, ja von Anfang an gesagt hat, dass er eigentlich sehr, sehr schnell auf die Außen kommen möchte, dass er halt auch umschalten möchte und dass er halt viel flanken möchte. Was eigentlich gar nicht so richtig gut zu diesem Kader gepasst hat. Und letztendlich hat man das halt eben auch nicht umgesetzt. Also jetzt nur mal als eine kleine Statistik, Fortuna hat am Ende der Saison am 12. wenigsten Flanken, am 12. meisten Flanken geschlagen. Das ist also 12. in dieser Statistik. Und es überrascht ja eigentlich auch nicht. Also das mag natürlich auch bestimmt daran liegen, dass halt, ja, wie gesagt, in einer Periode eigentlich gar keine Außenverteidiger mehr so richtig zur Verfügung standen, zumindest auf links. Und auch so ein bisschen die starken Flügelspieler gefehlt haben. Vor allen Dingen haben halt wirklich schnelle Flügelspieler gefehlt, die man dann vielleicht irgendwie auch mal da einsetzen konnte. Und ja, ganz generell.
Also er hat sie halt auch nicht eingesetzt. Also Peterson ist ja auch spät erst zum Einsatz gekommen, zum Beispiel.
Ja, wobei der jetzt auch so richtig schnell, weiß ich gar nicht. Der hat halt eine relativ gute Ballführung bei Tempo. So, ne? Das ist, glaube ich, das, was ihn halt unglaublich ausmacht. Aber der ist jetzt auch niemand, den du schickst und dann läuft er halt an jemandem wirklich vorbei. Also ich glaube, gerade bei so Spitzentempo, Tempi.
Ja.
Spitzentempos. Also bei Spitzengeschwindigkeiten kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass da eigentlich fast in jedem Spiel Kevin Dunn so immer Fortuna schnellster Mann gewesen ist. Außer einmal, da war es Botzek. Einmal war es sogar Botzek. Also einfach nur so als Beispiel. Ich glaube, wenn man sich mal die Kader in der zweiten Liga anschaut, im Ligavergleich, hat die Fortuna extrem wenig Tempo halt auf den Flügeln.
Ja, aber das haben sie auch. Also das wurde ja auch nicht versucht. Es wurden ja keine Steckpässe mit jemandem schicken oder sowas versucht eigentlich, oder? Also es war nicht Teil, also Konter, ja, und über die Flügel kommen und im Optimalfall in den Rückraum zurücklegen oder eine Flanke legen. Das ist das, was passiert ist.
Ja.
Aber Steckpässe spielen und...
Gerade auch mal so ein Steckpass Leute, in den Strafraum. So. Also sowas
gab's genau, ja gab es einfach gar nicht.
Gar nicht.
Ja. Und das, ja... Genau, war nicht Teil des Plans, glaube ich.
Ja, ich würde es aber halt, ihr habt schon nicht Unrecht, es gibt trotzdem eine Entwicklung über außen. Petters und Kutris haben da schon noch irgendwie eine Dynamik reingebracht, die es vorher nicht gab, aber es war halt erst im Laufe der Rückrunde. Und Klaus auch nochmal, der vielleicht auch ein bisschen weniger stark präsent sein konnte, weil mit seinem Kompagnon da im Flügel Zimmermann einfach überspielt war ab einem gewissen Zeitpunkt und nicht mehr diesen Input geben konnte. Ja, ihr habt recht, und es ist mit den Flanken, sind die halt auf Platz 12 und dass auch die Torabschlüsse, da spiegelt sich das auch wieder, dass die Fortuna einfach verhältnismäßig wenige Bälle auf das Tor gebracht hat. Man muss aber sagen, wenn sie in Abschlusssituationen gekommen ist, dann hat sie die vor allem aus dem 16er herausgewählt. Also das ist ja ein wirklich signifikanter Unterschied von Rösler noch zu Funkel gewesen,
Funkel, wo ja
quasi 50-50 quasi Erik Tommy knallt aus 30 Metern drüber. Oder nicht aber mal
liegt
das
nicht vielleicht auch einfach nur daran, dass man jetzt in dem Kader gar keinen Spieler hatte, der wirklich auch einen guten Schuss von außerhalb des Strafraums hat? Also vor allen Dingen halt nicht aus dem Mittelfeld?
Ja, das kann ja sein. Wobei Marcel Sobotka, wenn der... aber das kann ja sein. Trotzdem ist die Torausbeute, die jetzt auch nicht überragend war, das muss man auch sagen, im Verhältnis dazu, wie viele Torschüsse man überhaupt genommen hat, schon okay.
Ja, du sollst mich auch gar nicht da falsch verstehen. Ich wollte nicht kritisieren, dass man, also es ist nur ein Fakt, das war nicht Teil des Plans, Steckpässe in Schnittstellen zu spielen und so.
Genau.
Ja? Also das war ja eigentlich für gebraucht, der diesen Pass spielt. Den hat man ja nicht gehabt.
Aber auf der anderen Seite hat man halt drei Stürmer gehabt. Also bei Karaman würde ich da vielleicht noch so ein bisschen ausschließen, aber vor allen Dingen mit Kownacki und Hennings, gerade Hennings, sind es zwei Spieler, die vor allen Dingen in solchen Situationen halt irgendwie Tore machen. Ich frage mich wirklich, wenn man halt sich vor der Saison überlegt, dass man auf Flanken gehen will, auf wen will man denn da die Flanken schlagen? So, da ist niemand, der wirklich kopfballstark ist. So, Hennings kann das zwar auch irgendwie immer mal ganz gut irgendwelche Kopfbälle verwerten, wobei das irgendwie auch in der ersten Liga besser geklappt hat als in der zweiten jetzt. Aber auch da würde ich nicht sagen, dass das halt wirklich eine Stärke von ihm ist, die man adressiert. Also wir haben ja hier schon irgendwann gelacht, weil ich hier in jeder Spieltagsvorschau über die ganze Saison in jeder Mannschaft immer halt so einen fast 2 Meter großen Kantenspieler da vorgestellt hat, und den hat die Fortuna einfach nicht. Und trotzdem hat man sich vor der Saison halt überlegt, dass man so halt seine Tore erzielen möchte.
Ist es so? Also schnell über die Flügel, also die Außen suchen und schnell über die Flügel heißt ja nicht automatisch, dass man dann hoch reinflankt, sondern auch diese Sachen, die wir teilweise gesehen haben mit der Zurücklage in den Rückraum, waren, glaube ich, Teil des Plans. Also und dafür hast du halt einfach dann schon Ruven Hennings, der auch Teil dieser Saisonrückschau sein muss, halt einfach nicht der Ruven Hennings der Saison davor war. Und trotz allem natürlich insgesamt hat man aus seinen Chancen wirklich dann doch noch viel gemacht und hat einfach zu wenige kreiert. Also trotz allem hätte es sogar noch besser sein können, also wie viel man aus seinen Chancen macht. So.
Ja, es hätte halt sehr, sehr viel besser sein können. Also ich glaube, die Statistik, die ich am aller schockierendsten finde und die, glaube ich, auch am allerdeutlichsten eigentlich das Problem der Fortuna in dieser Saison ausweist, ist halt die Ballbesitzstatistik. Da ist Fortuna auf Platz 13, was echt nicht besonders hoch ist. Und das wäre noch zu erklären, wenn man halt irgendwie ganz speziell auf Konterfußball gegangen wäre. Das ist man aber nicht. Und wenn man sich mal die Ballbesitztabelle halt auch anguckt, ja, da ist halt keine einzige Mannschaft, die am Ende in der ersten Tabellenhälfte gelandet ist, ja, in der zweiten Tabellenhälfte zu finden, so ungefähr. Oder also vor allem so nicht nicht so weit unten in der Region der Fortuna. Da sind alle guten Mannschaften stehen da oben. Selbst die, die über Konter gegangen sind, stehen da irgendwo im Mittelfeld und Fortuna ist Platz 13, also irgendwo zwischen Regensburg und Karlsruhe und keine Ahnung.
Also an den offiziellen Zahlen der Bundesliga, von Bundesliga.de, sind sie sogar 15. Also ich glaube, bei WhoScored sind die ein bisschen besser. Die Statistiken weichen voneinander ab, aber die Tendenz ist sogar eher noch nach unten gehend.
Ja, aber vielleicht ist, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass genau das quasi der große Irrtum auch bei einem selber war, weswegen der Rösler-Fußball in der Rückrunde der Bundesliga trotz Abstieg doch irgendwie schon nochmal einen Push gegeben hat und warum das alles doch irgendwie anders aussah und man dann irgendwie unglücklich nach hinten raus immer noch Tore kassiert hat. Aber eben, weil Fortuna als Außenseiter schnelle Gegenstöße und mit Tempo kontern konnte. Und das ist halt in der zweiten Liga, ist Fortuna halt einfach viel mehr ein dickes Schiff, wo sich halt nicht jede Mannschaft so eiskalt auskontern lässt. Also ich fand es eigentlich am krassesten bei diesem Fürth-Spiel, bei diesem 3:3, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, das ist offenes Visier und da kann eigentlich die Fortuna auch so ein bisschen diesen Rösler-Fußball spielen. So nach vorne preschen, Lücken ausnutzen, die sich durch das Offensivspiel der anderen Mannschaft ergeben. Also ich fand, das Spiel war eigentlich ein super Spiel. Mhm. Genau, und das ist aber in so einer Zweitligasaison, spielt dich da halt niemand erstmal quasi vor deinem 16er ein oder sondern du musst dann selber halt mal die Führung übernehmen. Und das hat halt einfach nicht geklappt.
Ja, ich glaube, wenn du jetzt den großen, ich finde es auch nicht schlecht, dass man halt so quasi diese gesamte Rösler-Zeit so rekapituliert und auch überlegt, was hat man sich eigentlich erhofft, dann kann man natürlich, wenn man Friedhelm Funkel ist und dann auf diese Erstliga-Zeit noch schaut, kann man halt auch mit Fug und Recht sagen, ja, natürlich konnte Rösler da auch anderen Fußball spielen, weil er auch noch ein paar Spieler anders hatte, die ich nicht zur Verfügung hatte.
Ja.
Stöger, der verletzt wiederkam, und auch Berisha zu diesem Zeitpunkt, die eben noch einen weiteren Faktor gebracht haben. Und ich glaube, auch das hat diese Saison, diese Zweitligasaison unter Rösler gezeigt, dass halt einzelne Spieler, das ist eine manchmal nicht ganz befriedigende Erkenntnis, aber einzelne Spieler sind halt extrem wichtig und können das Spiel einer Mannschaft verändern und ein X-Faktor sein. Und in der ersten Hälfte war das zum Teil, aber wirklich nur zum Teil, weil die Gesamtleistung noch zu schlecht war, Kenan Karaman, der irgendwie was kreiert hat nach vorne. Und dann war es Shinta Appelkamp.
Mhm.
Und ich weiß auch noch, dass wir in der Hinrunde zum Glück auch noch Edgar Pripp mit reingenommen haben. Und man muss jetzt halt sagen, nein, es war eben nur Shinta Appelkamp.
Ja. Mhm.
Und das ist eben das, dass der durch sein Spiel, durch seine Laufwege, durch das, was er kann, aber auch das, was er am Ball kann, aber auch das, was er sieht, weil er bespielt diesen Raum halt unglaublich clever, gibt er dieser Mannschaft mehr, er gibt dieser Mannschaft halt Anspielstationen im 16er, jetzt zum Ende, wo er quasi immer das gleiche Tor gemacht hat, eben genau das, was ihr da beschrieben habt. Ja, eben keine Flanke rein von außen, sondern in diesem 4-3-3 der flache Ball rein. Und da ist eben dann mehr als nur der eine Stürmer drin, sondern da ist eben Shinta Appelkamp auch noch drin. Und vorher in diesem 4-4-2, dass er eben diesen Raum weg von der Seitenlinie weggenommen hat, den halt Pettersson stärker bedient und eben auch noch eine zentralere Varianz reingebracht hat. Und das ist etwas, ja, so unbefriedigend das sein mag, was eben diesen fünften Platz mitbegründet hat. Man kann natürlich sagen, ja, wenn Shinta Appelkamp nicht verletzt gewesen wäre, hätte die Fortuna auch zu höherem greifen können. Das ist auch nicht falsch, aber man kann es auch so sagen, ohne diese individuellen Momente, die Gesamtstatistiken, ja, das, was Lou eben gesagt hat, die Torschussstatistiken, die Ballbesitzstatistiken, das weist nicht auf den fünften Platz hin.
Ja.
Sondern dieser fünfte Platz ist, wenn du dir nur diese Statistiken anguckst, nur diese, dich durch diese ganzen Dinger klickst, ja, dann muss man sagen, dann hat die Fortuna sehr gut performt.
Beziehungsweise aus also sehr wenig, sehr viel gemacht.
Sehr effizient, meinst du?
Ja, ne? Entschuldigung.
Ja, ja.
Dann hat sie eben aus dem, was man quasi aus den Zahlen lesen kann, und diese Zahlen sind eben nicht alles, haben die halt unglaublich viel rausgeholt.
Weil ihr jetzt tatsächlich schon über die Saison hinausgehend immer die komplette Ära Uwe Rösler in den Blick genommen habt. Ära ist ein bisschen übertrieben, die komplette
Zeit. Ja, also so in letzter Zukunft ist das schon eher Richtung Ära als...
Was bei mir hängen bleiben wird aus der Zeit mit Uwe Rösler ist einfach dieses Gefühl, dass immer, wenn man was zu verlieren hatte als Fortuna Düsseldorf, man komplett blockiert hat. Bestes Beispiel ist vielleicht das Spiel, über das wir jetzt überhaupt in keiner Folge eigentlich geredet haben, weil wir auch lieber auf die Saison gucken wollen. Dieses Spiel gegen Fürth. Letzter Spieltag. Man führt 1-0 zur Pause und ist ein Mann mehr. Und man hätte dieses Spiel so bequem, locker spielen können und noch ein bisschen Fußball kicken können. Aber in der Pause bin ich mir sicher, da ging in den Köpfen vor, so, wir haben jetzt hier verdammt den Job zu Ende zu bringen. Ansonsten heißt es, wir wären das Zünglein an der Waage gewesen, Wettbewerbsverzerrung, bla bla bla. Wir führen hier 1-0, wir sind einer mehr. Und in der zweiten Halbzeit sieht das dann nach einem ganz anderen Fußball aus. Völlig blockiert. Natürlich, weil Fürth auch noch alles reinwirft, aber also das habe ich in der Ära Rösler öfters gesehen. Auch zum Beispiel, es geht nochmal um alles in Berlin. Man verliert einfach 3-0. Man ist oben dabei, kann wieder an den Aufstiegsrängen irgendwie knabbern, auch wenn es vielleicht spielerisch gar nicht so ausgesehen hat in der Hinrunde. Man verliert 2-1 in Würzburg. Also solche Momente gab es doch super viel.
Ja, ich meine, das Spiel hat ja dann letztendlich auch diese Saison insofern rund gemacht, indem man halt gegen die vier Mannschaften, die letztendlich vor einem gelandet sind, 2 Punkte geholt hat. So, das ist ein erbärmlich schlechter Wert. Und ich glaube, ganz viel hat eben genau damit zu tun, was du gerade angesprochen hast. Das ist einfach in allen Spielen, wo es was zu verlieren gab, hat die Fortuna immer versagt. Das war in der ersten Liga so, speziell immer in den Schlussphasen von Partien. Das war diese Saison so und das war halt eben auch im DFB-Pokal so, wo man jetzt innerhalb von einem halben Jahr zweimal gegen Regionalligisten ausgeschieden ist. So. Und das ist ja vor allen Dingen eine Sache, die ich halt... und speziell dieses Saarbrücken-Spiel, die ich ja Uwe Rösler nie verziehen habe. Und das hat sich letztendlich halt irgendwie durch diese ganze Saison durchgezogen und da jetzt irgendwie auch nochmal dieses Spiel gegen Fürth am 34. Spieltag rauszunehmen, da hat man das, finde ich, auch wieder ganz deutlich gesehen und auch da komme ich jetzt letztendlich wieder so ein bisschen bei Shinta Appelkamp an, weil so richtig ist das Spiel ja erst entgleist, als Derhard raus war und man halt wieder gesehen hat, wenn es halt darum geht, dass die Fortuna selber was kreieren muss, dass die Fortuna das Heft in die Hand nehmen muss, dass man halt selber agieren muss, dass man halt eben auch wirklich so richtig Bock haben muss. Also irgendwie, ich frage mich immer, wenn Shinta Appelkamp nicht dabei ist, wer möchte da im Mittelfeld halt wirklich den Ball haben? Wer sagt, gib mir den Ball, ich mach was damit? Da gibt's keinen. Da gibt's halt nur Leute, die dann sagen, gib mir den Ball, weil du bist gerade unter Druck. So. Aber Shinta ist halt derjenige, der sagt, gib mir den Ball, ich habe richtig Bock, den Ball zu haben. Und hab
keine. Ja, in Situationen zumindest, wo es Druck gibt. Also Botze ist ja schon jemand, der sich nach hinten fallen lässt und dann den Ball nimmt, aber das kann ich halt, also das ist wichtig, aber du meinst was anderes,
Ich meine halt speziell den Übergang vom zweiten ins dritte Spieldrittel.
Ja, ich glaube, was so ein bisschen diese Krux der Saison ist und vielleicht auch die große Interpretation eigentlich ist, so gefühlt ist die Fortuna quasi letzter der Spitzenmannschaften geworden. Mhm. Und das ist falsch. Die Fortuna ist halt erster des Mittelfelds geworden.
Mhm.
Weil wenn man ganz ehrlich ist und wenn man das halt sich nochmal, was wir hier jetzt gesprochen haben, und es wird mir eigentlich jetzt auch quasi gerade erst so richtig klar, wo wir das hier zusammentragen, hat die Fortuna mit ihrem fünften Platz halt, wenn man sich die gesamte Saison anguckt und die Probleme, die diese Mannschaft hatte, Tore zu schießen und so weiter und so fort, die haben ja auch einfach mit 9 Toren Tordifferenz auch die schwächste Tordifferenz da der ersten 5 gehabt. Und das ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass man auch
deutlich, ne?
Ja, deutlich. Also Holstein Kiel hat auch nicht viel mehr Tore geschossen, aber die haben viel weniger kassiert. Und ich glaube, das ist eigentlich diese Saison. Man war eigentlich der Beste des Mittelfelds, weil aber diese Spitze ja jetzt auch nicht völlig überzeugend war und immer in Schlagdistanz geblieben ist, sieht man eben, was man halt auch, was hätte möglich sein können, gerade weil man ja eben verstanden hat, dass aufgrund der fehlenden spielerischen Ideen der Kader schon individuell gut besetzt war. Ja, Kevin Danso, Schinter Appelkamp und auch ein Karaman hat und ein Kovnatski haben halt ihre Momente gehabt. Ja, ein Klaus, der dazugekommen ist und so weiter.
Dann und Peterson und Kutris, die zusammen
genau.
sehr gut
harmoniert haben. Und das ist natürlich, ich glaube, wir müssen auch mal darüber reden, wir reden ja sehr viel, was schlecht war. Aber ich finde gerade diese linke Seite mit Peterson und Kutris, da können wir auch, über Schinter Appelkamp haben wir schon gesprochen, auch nochmal darüber reden, was sich schon entwickelt hat und was auch gut war. Weil das aber die Entwicklung von Peterson hätte ich, ich weiß, was du sagen willst, du hast wahrscheinlich nicht unrecht, aber die Entwicklung von Peterson hätte ich trotzdem nicht so gesehen nach der Hinrunde.
Ja, also ich würde da jetzt gerne irgendwie nochmal einhaken, weil ich finde, dass das ja eigentlich eher dramatisch ist, weil wenn man noch auch mal so ein bisschen auf die Kaderwerte von vor der Saison schaut, so, dann sieht man halt auch genau, wo das herkommt, weil da haben Fortuna und der HSV mehr als doppelt so viel Marktwert, also das muss man natürlich immer alles mit Vorsicht behandeln,
teuerste Mannschaft.
Wertvollste quasi. Mannschaft gehabt so. Und das zeigt eigentlich ganz deutlich, und so würde ich das jetzt auch so ein bisschen sehen, natürlich haben sich da jetzt ein paar Sachen entwickelt, aber wie viele von diesen Sachen sind wirklich Mechanismen, die man einfach jetzt, wo man sagen kann, wow, da entsteht irgendwas. Und wie viel von diesen Dingen, die sich hier jetzt entwickelt haben, sind einfach nur dem geschuldet, dass da einfach Spieler wie Kutris, wie Felix Klaus, wie Schinter Appelkamp spielen, die in dieser Liga halt nichts verloren haben. Und da sind eben auch noch ganz, ganz viele andere mit dabei. Kannst du eigentlich alle die drei Stürmer der Fortuna mit Kovnatski, Karaman und Hennig sind alle Spieler, die auch erste Liga spielen könnten und auch schon gespielt haben. Also einfach halt qualitativ ist das eigentlich der beste Sturm der Liga, finde ich.
Ja. Und der halt völlig unterperformt hat, ne?
Ja, exakt, genau. Und was eben vor allem auch damit zu tun hat, dass man halt einfach so wenig Schüsse kreiert hat. Nämlich nur da liegt man nämlich nur auf Platz 12 bei der Kreation der Schüsse und bei Schüssen aufs Tor halt auch nur auf Platz 8. So, das ist extrem wenig. Und wenn dann halt ein Serdar Dursun bei Darmstadt halt mehr Tore schießt als die drei zusammen, ist das halt richtig schlecht. Aber ja, einfach zusammenfassend will ich nur sagen, das ist einfach eine unglaublich verschenkte, verlorene Saison, weil man halt so unglaublich viel mehr Qualität gehabt hat, also so viel individuelle Qualität gehabt hat in diesem Kader, die vielleicht nicht so gut zueinander gepasst haben insgesamt, aber diese individuelle Qualität, die da ist, die war sehr, sehr hoch und die wird im nächsten Jahr nicht mehr so hoch sein und da müssen wir auch sehr, sehr vorsichtig sein bei der Bewertung von Christian Preußer, vielleicht auch gerade, wenn es um die Defensive geht. Da hat die Fortuna jetzt echt mit Kreins erstmal und mit Danso auch sehr, sehr wichtige Stützen verloren. Dass wir halt einfach in der nächsten Saison so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es wird weniger Qualität im Kader sein und es wird schwer sein, mit der wenigen Qualität mehr zu erreichen als diese Saison.
Ich finde auch, es gibt ja dieses... Wir machen jetzt schon diesen Bruch in die nächste Saison. Vielleicht lassen wir es erstmal bleiben.
Ich finde das auch arg früh. Also wir können das gerne. verhandeln, wenn dann der Kader größtenteils steht. So.
Nee, ich finde, wir können das gleich, wenn wir über Trainer und Ausblick reden, ja, da können wir nochmal, deshalb würde ich sagen, es ist zu früh, lass uns nochmal bei dieser aktuellen, abgelaufenen Saison bleiben. Aber ja, Moritz, du wolltest.
Ja, weil Jan das Feld geöffnet hat für, lass doch mal das Positive benennen. Ich glaube, so insgesamt ist halt einfach das Ärgerliche, dass Fortuna immer wieder mal so aufblitzen hat lassen, was mit dieser Mannschaft in dieser Liga möglich gewesen wäre und dass sie das halt nicht durchgängig abgerufen haben. Jetzt mal den Anfang, den würde ich sogar einfach wirklich ausklammern, weil das war maximal unglücklich und auch heftig mit diesem Kaderumbruch. Ja, aber also, wie gesagt, das haben wir, glaube ich, auch schon häufiger in den Folgen gesagt. Wir hätten uns nicht am Anfang der Saison den Platz 5 vorgestellt oder zumindest auch nicht uns vorgestellt, dass Fortuna noch so lange um den Aufstieg spielt. Und dass wir jetzt so frustriert sind, ist, glaube ich, eher einfach, weil wir sehen und gesehen haben, was möglich gewesen wäre. Mit vielleicht einem Spieler mehr und mit einfach so einer Konstanz, die dann gefehlt hat. So, und das ist, glaube ich, das Frustrierende an so einer Saison. Ich meine, wenn man in der Abstiegssaison Fünfter wird, also in der ersten Saison nach Abstieg Fünfter wird, ist das erstmal nicht so schlimm. So.
Ja,
was,
Entschuldigung.
Ja, was ich habe mich sehr gefreut, also um nochmal die Defensive zu loben. Fortuna hat auch am drittwenigsten Schüsse zugelassen und am viertwenigsten Schüsse aufs Tor zugelassen von allen Mannschaften. Das heißt, da gab es eben auch eine, ja, diese Defensive war halt eine Bank. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge endlich die Statistik gefunden habe, die ich nach so vielen Spielen immer händeringend im Internet gesucht habe und nirgendwo gefunden habe. Die Statistik hat meinem Gefühl recht gegeben. Die Abseitsfalle der Fortuna war absolut überragend. Mit Abstand das erster Platz in Gegner-Abseitsstellen mit 112 Malen und der zweite ist Paderborn mit 93 Malen. Also da war Fortuna einfach mal Spitze diese Saison. Über die musste ich unbedingt loswerden, diese Statistik, weil, ja, wie gesagt, ich habe sie häufig verzweifelt gesucht. Jetzt habe ich sie gefunden. Es ist
ein bisschen fahrlässig, dass man sich da halt quasi so auf den VAR irgendwie verlässt, gerade als Fortuna, die ja, glaube ich, in sehr, sehr vielen anderen Statistiken, da müsste man das ja, also könnte man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, ja wirklich auch sehr, sehr schlecht dasteht. Ne? Also ich glaube, irgendwie bei Elfmetern, da das Verhältnis ist ja wirklich irgendwie fast absurd.
Ja, auch genau, Elfmetersieger,
Bei Platzverweisen, ja. Bei Eigentoren.
Eigentore.
So ja.
Da sind wir Nummer eins.
Ja, bei Elfmeter gegen sich auch.
Ja, und auch wirklich ganz, ganz spannend, dass nur ein Spieler gegen Fortuna vom Platz geflogen ist. Also das hat der Fortuna im ersten Saisondrittel halt irgendwie in einer Halbzeit geschafft.
Ja, trotzdem, aber ich finde, wenn wir überlegen, warum es am Ende halt nicht gereicht hat oder nicht enger geworden ist, es stimmt zwar, dass die Fortuna halt sehr stark war in der Defensive und ich Kevin Danso ein wahnsinniges Saison gespielt hat. Ich habe dem wirklich sehr, sehr gerne bei seinem Job zugesehen. Es ist ja normalerweise nicht so, dass die Spieler, die man irgendwie bei der Arbeit am ästhetischsten findet, irgendwie die Defensivspieler sind, aber was er gemacht hat, war tatsächlich wirklich souverän und mit einer Wucht und ja, ich kann ihn fast nicht genug loben. Er wird sehr, sehr fehlen und insgesamt, klar, war das gut, aber es war am Ende nicht mehr so gut. Ja. Und das ist ja am Ende, ist es die letzten Spieltage, war das Problem, weil eben genau das, was vorher eben geklappt hatte, auf einmal nicht mehr klappt. Dann kriegst du halt dann noch irgendwie Dinger da rein. Völlig unerklärlich. Es kann natürlich auch sein, dass sich das über 34 Spieltage irgendwie ausgleicht und am Ende quasi die Dinger dann halt reinfallen, die vorher nicht reingefallen sind. Aber das gehört natürlich auch dazu, dass dass die Konzentration und dieses Zusammenspiel hinten im hinteren Verbund nicht mehr so geklappt hat in den letzten Spielen wie eigentlich sonst im Großteil der Saison. Und da kann man ja auch fragen, ja, so gut irgendwie jemand wie Kutris offensiv für tolle Momente gesorgt hat, irgendwie ein Element ist, dass es so lange nicht mehr auf der Linksverteidigerposition der Fortuna gegeben hat. Eventuell ist aber hintenrum das, was man die ganze Zeit auch schon vermutet hatte, eben doch wahr, dass da irgendwie eine gewisse Instabilität mit eingepreist war.
Vielleicht lag es aber auch so ein bisschen daran, dass man ja einfach dann in den letzten Spielen oft irgendwie auch am Ende nochmal Risiko gegangen ist oder vielleicht auch mehr Risiko gegangen ist als früher. Und wobei ich da jetzt gar nicht so ganz sicher bin, weil man das ja auch weil sich das ja auch eigentlich so eine Sache ist, die sich so ein bisschen durch die Saison durchzieht, dass man halt sehr, sehr häufig auch erst sehr, sehr spät seine Tore erzielt hat. Also ich glaube, da ist Fortuna auch sehr, sehr weit oben in der Statistik, wenn nicht sogar auch erster bei Toren in der Schlussphase, was ja auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass man halt ja halt immer sehr, sehr stark sich erst irgendwie auf Stabilität fokussiert hat. Ich weiß nicht, wie viele Spiele mit 0-0 immer in die Pause gegangen sind.
Dass man, zumindest die erste halbe Stunde.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr häufig so gewesen. Ganz, ganz oft hat die Fortuna erst ganz am Ende irgendwie die Tore gemacht. Ne? Also ich glaube, wir alle erinnern uns noch an das 3-2 gegen Karlsruhe von Schinter Appelkamp, was ja noch gar nicht so lange her ist. An dieses Tor, das Kastenmeier vorbereitet gegen Greuther Fürth. Aber es gab auch noch mehr. Es gab, glaube ich, das Tor gegen Hannover beim 3-2 fällt sehr, sehr spät. In der Hinrunde war es, glaube ich, zwei oder dreimal David Kownacki, der erst sehr, sehr spät einen Siegtreffer gemacht hat. Also das deutet auch wirklich darauf hin, dass man sehr, sehr häufig eben seinen Plan halt nicht durchbekommen hat und vor allem auch sehr, sehr früh seinen Plan durchbekommen hat, sondern dass es halt immer erst funktioniert hat, wenn man am Ende ein bisschen mehr Risiko gegangen ist. Ja, und das, da würde ich jetzt gerne mal so einen kleinen Querverweis zum Eishockey ziehen. Da benutzt man ja viel, viel mehr als im Eishockey ja halt so Advanced Statistics. Also und so wie, ich glaube, Jan, du hattest das auch in einer der letzten Folgen mal angesprochen, dass Tobi Escher mal gesagt hat, dass das Torverhältnis eigentlich wesentlich mehr über die Leistungsstärke einer Mannschaft aussagt als die Punktanzahl. Beim Eishockey ist auch so eine ganz einfache Statistik, dass man sich anschaut, wie viele Minuten hat eine Mannschaft eigentlich mit einer eigenen Führung gespielt. Ja. Gerade auch, weil beim Eishockey ja speziell auch dadurch, dass man am Ende nochmal den Torwart rausnimmt und solche Sachen, da ja auch der Zufall irgendwie noch eine viel größere Rolle spielt, als es vielleicht auch beim Fußball ist. Aber trotzdem, glaube ich, würde ich das jetzt auch gerne so ein bisschen auch auf den Fußball übertragen, weil ich glaube, dadurch, dass die Fortuna einfach so viele Tore erst so spät gemacht hat, zeigt deutlich, dass einfach vorher man nie seinen eigenen Plan durchbekommen hat, dass aber wenn man mal am Ende was riskiert hat und da irgendwie auch mal wirklich versucht hat zu agieren und was zu kreieren, dass dann halt die besseren Einzelspieler sehr, sehr häufig dann doch eben noch den Ausschlag gegeben haben. So. Und was für mich deutlich zeigt, dass sehr, sehr viel mehr möglich gewesen wäre.
Ja, und das ist tatsächlich, was du auch eben gesagt hast, diese mehr als drei Tore hat man eh nie geschossen. Und diese 3-0-Siege in dieser vermeintlich sehr starken Phase in der Saison, die sind ja auch, die blenden ja auch ein bisschen. Also es sind ja dann mehrfach so Siege, wo man relativ früh das 1-0 macht, aber dann eigentlich bis zur 82. oder sogar 90. noch zittert und dann noch zwei Tore nachlegt. So. Ja.
Ich finde es irgendwie interessant, wie wir jetzt doch sehr eindeutig, ohne es immer genau zu benennen, sehr klar Rösler kritisieren. Und ich erinnere mich noch an die letzten zwei Folgen, wo es ja gekippt ist emotional, dass man dachte, oh Gott, vielleicht sollte man ihn doch nicht abgeben. Und es lag natürlich sehr daran, dass man einfach dieser Vereinsführung nicht zugetraut hätte, einen guten Ersatz zu holen und irgendwie diverse Namen waberten und wo man dachte, oh bitte, bitte nicht. Und ich glaube, dass man jetzt irgendwie anders auch nochmal emotional gesettelter auf diese Saison zurückschauen kann. Ich will nicht vorausgreifen, aber ich finde das interessant, was es auch mit mir macht und was meine Erwartungshaltung und meine emotionale Haltung gegenüber dieser Neuverpflichtung Christian Preußer aufzeigt. Weil ich glaube nämlich vieles, was ich jetzt auch so formulieren konnte und wo mir auch klarer wird, wo irgendwie, wir hatten das ja auch schon vorher häufiger gesagt, nur eben in der letzten Saisonphase, da war ja dann Rösler doch irgendwie nicht ganz so klar angezählt, auch bei mir nicht mehr.
Ja.
Dass man jetzt, wie sich da halt der Blick auch verändert, weil man mit einer gewissen inneren Ruhe darauf gucken kann und eben nicht mit der Unruhe, was, also die
Zukunft ist ja nicht gesichert.
Genau. Also die Zukunft ist ja nicht gesichert. Wir wissen nicht, was nächste Saison kommt, aber irgendwie, ich finde, so wie wir jetzt schon reden darüber, das finde ich, sagt sehr viel darüber aus, dass wir, wie unsere innere Haltung gegenüber der Zukunft gerade vielleicht ist.
Ja, ich möchte es mal ein bisschen so damit vergleichen, wie das letzte Halbjahr in der 13. Klasse bei mir damals. war nie so verbändelt mit allen Menschen in meiner Oberstufe. Und wir waren jetzt nicht zerstrittener Haufen, aber wir waren jetzt auch nicht alle größte Kumpels. Und gegen Ende der Schulzeit machte sich dann so ein, oh, das war so toll, wir waren doch alle so gute Freunde, aus Angst vor dem, was da, dass man dann in das Leben rausgespuckt wird, breit. Und ich habe das damals schon immer ein bisschen affig gefunden. Und so ein bisschen war das auch so, ach ja, vielleicht doch der Rösler, wer weiß, was dann, was sonst kommt. Ja.
Ja, auch da so ein bisschen die Angst vor der Alternative, die alles gelähmt hat.
Ja.
Und wie auch wirklich schon angekündigt, ja auch so ein bisschen zu Recht, da man ja auch wirklich, auch wenn das jetzt ja sehr kritisch gegen Rösler gegangen ist, jetzt hier zuletzt, man ja auch wirklich deutlich nochmal sagen kann, dass der sportlichen Leitung eigentlich die viel, viel größeren Fehler halt irgendwie unterlaufen sind in der Sommertransferperiode. Wir haben das auch schon häufiger angesprochen. Klaus Allofs hat dann ja sogar im November noch darauf hingewiesen, wo man sich halt, wo man die Probleme erkannt hat, wo man im Winter was tun würde, nämlich im zentralen Mittelfeld. Das hat man dann nicht gemacht so, und ja, da muss man uns auch einfach zugute halten, dass wir keinerlei Vertrauen gehabt haben in diese sportliche Führung, dass sie halt einen guten Trainer aussucht. Und ich meine, wir wissen es jetzt ja auch immer noch nicht, das muss man jetzt irgendwie auch gucken, aber ja zumindest haben sie ja anscheinend schon mal geschafft, uns erstmal mitzunehmen da bei der Entscheidung.
Ja.
Ich finde, man kann auch nochmal, um diese Gelegenheit über den Trainer zu reden, nutzen, wir haben es ja schon gesagt, menschlich war nie etwas an Uwe Rösler auszusetzen, und ich glaube auch, dass er nicht ein schlechter Trainer ist. Und die Art und Weise, wie es dann zu Ende gegangen ist, darüber haben wir ja auch schon kurz gesprochen, hat das ja auch nochmal bestätigt, dass er ein absolut integrer und ganz sympathischer Typ ist, der es echt geschafft hat, irgendwie mit seinem Abgang, mit seinem Ende auch nochmal ein positives Gefühl, auch im Fanlager, so würde ich das jetzt auch, wenn ich die sozialen Medien verfolge, da gab es keinerlei Groll dagegen ihn, sondern es war sehr, sehr positiv, wie es zu Ende gegangen ist, und da hat jeder auch einen Respekt vorgezollt, wie es dann auch gegangen ist zu Ende, und das kann man ja auch nochmal hier sehr positiv hervorheben.
Also ich bin mir sicher, wenn Uwe Rösler bei einem der 1000 Trainerstühle, die in allen Ligen in Deutschland gerade gefühlt noch frei sind, einen findet und dann, sei es in einem DFB-Pokalspiel oder in einem Zweitligaspiel, nach Düsseldorf zurückkehren sollte und da Fans da sind, dass er äußerst freundlich empfangen werden wird.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Darf ich jetzt zum, ich glaube, wir enden ja jetzt quasi diesen Rückblick so ein bisschen. Meine Frage stellen, wenn ihr eure Meinung oder eure Einschätzung zu dieser Mannschaft nochmal rekapituliert, wie sich es auch vielleicht verändert hat, was war eigentlich eure größte Fehleinschätzung? Also wo würdet ihr sagen, zum Anfang der Saison habe ich das so gedacht, das war völlig falsch. Oder eure, wo ihr sagen würdet, bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass, aber jetzt würdet ihr sagen, nee, da lag ich falsch. Ob es bei einem Spieler ist oder allgemein?
Ich glaube, bei mir muss ich sagen, dass es David Krumniazki war. Also ich hatte da schon irgendwie auch so ein bisschen Zweifel, ob das wirklich funktioniert. Aber ich dachte eigentlich schon, dass der mal mindestens eine zweistellige Anzahl Tore schießt und jetzt, ja, ohne halt auch Elfmeter-Tore und so weiter. Also ich dachte schon, dass der in der Lage sein würde, dem Offensivspiel dieser Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken.
Also ich hätte auch gedacht, dass man ihm quasi klarer ansieht, dass er eine Klasse besser ist als viele andere Spieler in dieser Liga.
Ja.
Und das war nicht so.
Ja, also für mich glaube ich auch ganz generell, also ja, dass ich irgendwie von dieser Annahme ausgegangen bin, dass Fortuna eigentlich nominell den besten Sturm der Liga da stehen hatte. Vielleicht liegt es aber dann auch daran, dass es eben keinen Kevin Stöger gab, der hinter diesem Sturm agieren konnte. Aber da habe ich mich auf jeden Fall getäuscht. Ich habe mit mehr Toren der Stürmer gerechnet, allen dreien.
Ich möchte jetzt nicht einfach dasselbe sagen wie ihr.
Das war vielleicht auch meine größte Fehlerschätzung. Das ist so der offensichtliche Take.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hoch überrascht davon, dass am Ende, wenn man jetzt das mal in Kontrast setzt zu den nicht so treffsicheren Stürmern, dass Marcel Sobotka 5 Tore schießt. Das hätte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut.
Ja, ich glaube, wenn ich da... Also ich glaube, Sobotka ist natürlich auch ein Punkt, dass er so noch so eine Entwicklung nimmt.
Ja.
In der Saison finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert.
Ja.
Die Rolle, die Botzek gespielt hat, hätte ich auch nicht mehr so stark gesehen. Und Kastenmeier unterlag zwei, da lag ich zweimal falsch.
Ja.
Das war erstens, weil ich gedacht habe, okay, mit ihm in die Saison zu gehen, ist riskant. Und dann hatte ich gedacht, okay, der hat mich wirklich positiv überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Da habe ich ihn fehl eingeschätzt. Und in dem Moment wurde er wieder der, von dem man glaubte vor der Saison, dass er sein wird.
Ja, und das ist vielleicht auch... darauf hinweisen, der Moment war genau eigentlich auch der Moment der Vertragsverlängerung. Ne? Also ich weiß auch noch, als die bekannt gegeben wurde, da hatte ich ja fast Tränen in den Augen, weil ich ja dachte, Gott sei Dank hat die Fortuna sich dieses Torwarttalent sichern können. Und bevor da ein fieser, ekliger Bundesligist seine ekligen Finger draufsetzen kann. Zum Glück hat man diesen Torwart jetzt irgendwie auch irgendwie in der Zukunft. Und zum Glück hat er sich für die Fortuna entschieden. Ja, und genau wie du es gesagt hast, Jan, seitdem ist der Kastenmeier halt wieder der Kastenmeier von vorher. Was ja, nicht das heißt, dass es nicht trotzdem auch ein total guter Torwart noch werden kann, dass er nicht auch ein total talentierter Torhüter ist. Aber das waren dann wirklich halt schon viele Böcke drin in der zweiten Saisonhälfte. Und da muss er sich auf jeden Fall steigern, wenn er ja in der nächsten Saison wirklicher Rückhalt der Fortuna sein will.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein guter Punkt. Und ja. Damit sind wir, glaube ich, am Ende dieser Saison 2021 angekommen.
Die fast ohne Zuschauer stattgefunden hat. Also es gab, glaube ich, zwei Heimspiele, wo Zuschauer zugelassen waren, ganz am Anfang der Saison bei Fortuna.
Eins?
Nein, ich meine zwei.
Ja.
Gegen Regensburg und gegen, was war das vorher, das 1:0 Würzburg?
Gegen Würzburg?
Nee, nur gegen Würzburg.
Ja?
Ja?
Okay.
Ja,
sicher?
Ja, ja.
Nein,
wir haben es hier geöffnet gerade, ja, ja.
Okay. Ja. Oh. Ja. Ich kann da irgendwie keine Haltung mehr zu entwickeln. Also ich kann jetzt irgendwie nicht...
Das ist richtig seltsam. Also so dieses...
Ja, und das ist vielleicht das Schlimme.
Ja. Absolut, klar.
Es ist eher so, dass ich jetzt in dieser Phase, wo man ja die Hoffnung hat, dass es besser wird, dass sich bei mir so ein komisches Gefühl einstellt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Dass ich mir das nicht mehr vorstellen kann, in diesem Stadion zu sein mit 10.000 anderen. Dass ich mir das nicht vorstellen kann, da irgendwie an Heinrich Heine oder am Hauptbahnhof einzusteigen, in die volle Bahn, da hinzufahren. Dass ich mir das nicht vorstellen kann, da in dieser Schlange zu stehen, dich gedrängt, das Bier noch schnell auszutrinken, dann irgendwie noch dreimal auf Klo zu müssen, wenn man sich mal wieder übernommen hat. Also nicht mit Kotzen, sondern wegen Urin.
Danke, Jan, dass du das aufgeklärt hast.
Also wenn ich tatsächlich an diese Vergangenheit denke, an diese ohne Zuschauer, dann denke ich jetzt eher, klar, weil wir auch jetzt eher in der Situation sind, wo man eben in diesen Lockerungsphasen gibt, wo sich da wie eine Perspektive aufscheint, ich kann mich nur wiederholen, dass ich mir das gerade emotional mir schon wünsche, aber mir das gleichzeitig auch gar nicht vorstellen kann, wie es dann ist.
Aber so, dass du jetzt das Gefühl hast, das wäre für dich unangenehm?
Ich glaube, das ist für mich zuerst unangenehm. Ich glaube, man braucht jetzt eine Phase, wo man sich da wieder dran gewöhnen muss.
Das glaube ich auf jeden Fall auch, dass es eine Wiedereingewöhnungsphase gibt. Letztendlich hoffe ich aber sehr darauf, dass nach einer Eingewöhnungsphase man auch mal wieder phasenweise im Stadion Fußball gucken werden wird, ohne ständig daran zu denken, dass man umgeben ist von Menschenmassen, die einem potenziell ein Virus weitergeben könnten. Ja. Also da hoffe ich schon sehr drauf.
Ich glaube auch, dass es so kommt. Mhm. Ist einfach eine Gewohnheitssache.
Der nächste Saison.
Man sieht ja auf jeden Fall auch.
Mhm. Ja, du.
Bei schon wieder durchaus auch schon einige Fans hier im Stadion. Wenn man in den US-Sport schaut, sind da teilweise Arenen schon wieder fast komplett gefüllt und so. Und wenn man sich anschaut, wie jetzt gerade die Zahlen purzeln, kann man ja zumindest die Hoffnung haben, dass das auch wirklich so kommen wird. Also, aber ich glaube, ähnlich wie Jan, kann ich mich da auch noch nicht so wirklich drauf einlassen, mir überhaupt diese Hoffnung zu erlauben.
Ja, aber das ist eher das Ding, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man sich zu viele Hoffnungen macht, dann kann man nur enttäuscht werden. Ja. So wie immer im Leben.
Und wie immer mit der Fortuna.
Wie immer mit der Fortuna, wie immer im Leben, wie immer mit Corona. Politischen Entscheidungen. Ja. Ich habe jetzt da, zweimal jeweils ein bisschen eine Hälfte oder teilweise das Osnabrück-Spiel gesehen. Weil ich ja natürlich wegen des lieben Mirkos da sehr doll die Daumen gedrückt habe. Nicht nur deswegen, auch weil Ingolstadt einfach nichts in dieser Liga zu suchen hat. Und da waren ja an der Bremer Brücke, wo ich auch sehr gerne hingefahren wäre mal, waren Zuschauer da. Es waren nicht so viele, aber es hat halt gereicht. Es ist einfach so richtig Stimmung irgendwie da drin war. Und da habe ich gedacht, boah doch, es ist einfach, also geil, das ist einfach wirklich yes. So, weißt du hörst nichts davon, was die Trainer rufen, du hörst nichts davon, was die Spieler rufen, du hörst manchmal den Pfiff des Schiedsrichters nicht und ich weiß nicht, da waren wahrscheinlich 350 Leute oder so, ja. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach so ein Unterschied.
Mhm. Ich habe das ja eher andersrum gehabt bei dem Spiel in Kiel gegen Köln, das will jetzt auch nicht hart sein, aber als dann die Kieler Fans quasi die letzten 5 Minuten durchgeklatscht haben und sich bei ihrer Mannschaft für diese Saison bedankt haben, habe ich eher so eine Art Verachtung dafür empfunden. Dass ich dachte, Leute, ihr verliert hier gerade ernsthaft 5-1 gegen Köln. Ja, und das Beste, was ihr zu tun habt, ist halt zu klatschen und euch zu bedanken. Ich wäre ja kotzend im Strahl sonst wo, weil das kann ja nicht passieren eigentlich. Ich verstehe den Gedanken dahinter und ist ja eigentlich...
Wenn du so ausgecoacht wirst von dem
Fuchs. Aber da hatte ich eher so von wegen, boah Leute, ey, was ist denn das für eine falsche Emotion?
Ja gut, aber Jan, wir reden jetzt auch nicht davon, dass wir uns freuen, leise freuen, auch wenn ein mulmiges Gefühl dabei ist, vielleicht im Laufe der nächsten Saison mal wieder ins Stadion zu gehen, um uns dort eine 1-5-Packung unserer Fortuna anzugucken. Also davon reden wir ja nicht.
Im entscheidendsten Spiel der Saison. Zu Hause. Ja. Gegen Köln.
Ja. Ja. Tore. Ja, spielen wir ja jetzt nicht.
Ja. Ja, das sind ganz andere Ansprüche da in Kiel. Das ist, das war was ganz Besonderes mal in dieser Relegation. Sie kommen so nah zu schnuppern an dieser...
Die nicht erst vor 3 Jahren Relegation
verloren? Ja, aber die war noch nie in der Bundesliga. Ne?
Nee, auch noch nie ein Club aus Schleswig-Holstein. Das finde ich sehr erstaunlich. Stimmt. Hm.
Was gibt es denn da noch so?
Ich wollte gerade sagen.
Ja, keine Ahnung, ich hätte gedacht, vielleicht Lübeck oder irgendwer hätte es mal gemacht.
Ja, gut,
außer Lübeck fällt mir jetzt auch nicht.
Flensburg gäbe es halt noch an großen Städten, aber da sieht es ja auch im Augenblick nicht danach aus und sah, glaube ich, auch nie danach aus.
Es gibt noch diesen tollen weiche Flensburg-Verein, glaube ich, aber... Okay.
Ja, auf jeden Fall kann man auch nochmal festhalten, auch wenn wir vielleicht später nochmal auf die zweite Liga als Ganzes draufschauen wollen, wie scheiße eigentlich diese Relegation gelaufen ist. Mann, ich habe mich wirklich auch geärgert. Das hat ja wirklich dieser Liga nochmal einiges an Qualität genommen und auch irgendwie ja schon noch ein bisschen was an Vorfreude, die man noch zusätzlich auf die nächste Saison gehabt hätte. Dadurch, dass da jetzt halt, ja, also ich glaube, mit Köln und Osnabrück hätte man schon durchaus ein bisschen besser leben können als Gegner.
Aber wie geht's euch? Also mir geht's so, von wegen, wenn wir jetzt schon von Vorfreude reden, die Saison ist gerade eine Woche vorbei und es gab keine richtige Winterpause. Irgendwie bin ich auch gerade erstmal saturiert, was den Fußball angeht. Ich bin froh, dass es jetzt erstmal Sommerpause gibt.
Ja, ich auch absolut. Ich kann es wirklich komplett nachvollziehen.
Hier ist ja sehr lang die Sommerpause, nämlich ungefähr 6 Wochen. Einmal Schulferien. Ja. Aber darf ich da noch die Frage an euch stellen? Ab welchem Zeitpunkt seht ihr euch im Stadion? Also wenn ihr in die Zukunft schaut und was für eine eigene Erwartungshaltung habt ihr eigentlich, für einen eigenen Erwartungshorizont habt ihr da eigentlich, wann ihr im Stadion sein werdet?
Kommt so ein bisschen drauf an, ob ich mir eine Dauerkarte kaufe oder nicht. Wenn ich mir eine Dauerkarte kaufe, das wird ja jetzt auch irgendwann demnächst anstehen, die Entscheidung, dann erwarte ich tatsächlich, dass ich eines der ersten beiden Heimspiele sehen können werde.
Kommt stark darauf an, wann die Auswärtsspiele in Rostock und Dresden terminiert werden, würde ich sagen.
Aber ich glaube, Auswärtsfans wird es erstmal nicht so schnell geben.
Stimmt. Ja. Ah, in Rostock vielleicht schon. Die machen doch immer alles richtig, hört man so, oder?
Ist das so?
Ja, die hatten ja sogar im März schon mal irgendwie ein Spiel mit Zuschauern.
Ja.
Die Inzidenz also sehr, sehr niedrig ist. Und anscheinend das Konzept sehr gut. Ja, bei mir ist es wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Muss ich mir auch noch überlegen, ob ich eine Dauerkarte haben möchte. Und ja, aber Lust, also ich könnte mir schon vorstellen, bald mal wieder ein Fortuna-Spiel im Stadion zu schauen.
Ja, aber würdest du, was die Erwartung so, würdest du auch, weil ich würde es halt eher erwarten, als dann im Herbst, wo es dann gegebenenfalls mit Omega 3.
Ach Gott, ja, das ist ja wirklich dann auch einfach schon im Juli, ne?
Naja, genau, das ist das halt jetzt und jetzt gehen halt die Zahlen runter. Also ich glaube, wenn man dann irgendwie 15.000 im Stadion hat, dann würde ich davon ausgehen, dass man zu einem von zweien gehen kann, weil man dann ausgelost wird.
Ja, ich finde es auch ganz schwer. Also ich glaube auch, dass im Herbst die Zahlen auf jeden Fall nochmal hochgehen werden, auch ganz deutlich nochmal hochgehen werden. Man muss jetzt auch so ein bisschen gucken, man merkt ja auch schon, dass jetzt halt irgendwie gerade wieder so eine Zeit der Sorglosigkeit einsetzt, ja auch ein bisschen zu Recht, eben weil die Zahlen so weit unten sind. Aber man merkt ja auch, dass sich gerade viele die Zahlen nicht so richtig erklären können, dass es irgendwie nicht nur am Impfen liegen kann. Also von daher würde ich wahrscheinlich auch jetzt so ganz vorsichtig mal so wie du irgendwie auf die ersten Spieltage tippen, dass es dann irgendwie gehen wird. Aber so richtig fundiert fühle ich mich da irgendwie nicht bei. Nee.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte man mich vor der letzten Saison gefragt, wann sehe ich mich wieder im Stadion, hätte ich ja ganz stark auf dieses Frühjahr, wenn diese Frühjahrsentspannung, die man so erhofft hat nach der Winterwelle, auf die wir ja alle gewartet haben, schon als möglich gesehen, also dass sich das entspannt im Frühjahr. Ich bin schon sehr verwundert, dass jetzt bis... Es lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass es jetzt dieses Jahr einen sehr kalten Mai gab, aber dass jetzt gegen Ende der Saison kaum noch Spiele vor Zuschauern ausgetragen wurden. Das war, hat mich schon sehr überrascht.
Das hat Armin Laschet doch auch so schön zusammengefasst damals. Wir haben damit gerechnet, dass das Wetter besser wird im März und deswegen die Zahlen zurückgehen, dass es jetzt nicht passiert und das nervt. Oder irgendwie so.
Ja, ich glaube, was uns auf jeden Fall alle irgendwie eint, ist, glaube ich, der ganz große Wunsch, dass uns die nächste Saison vor allen Dingen wegen sportlichen Gründen in Erinnerung bleiben wird, weil ich glaube, die, die Saison 1920 und die vergangene Saison 2021 werden hoffentlich, ja, also werden auf jeden Fall, glaube ich, Saisons sein, an die wir uns in unserem Fußballfanleben immer sehr, sehr stark erinnern werden können. Und hoffentlich wird es so sein, dass sie da halt auch wirklich besonders herausstechen. Und dass es nicht noch in irgendeiner Art und Weise vielleicht zur Regel wird.
Das wollen wir jetzt mal nicht auf. Nee. Ja.
Aber man muss schon sagen, ich glaube, das gilt für uns alle. Ich hätte Anfang vor der Saison nicht damit gerechnet, dass ich so dranbleibe am Fußball schauen. So, ich habe irgendwann gedacht, ich gucke mir den Scheiß nicht mehr an. So, das ist ja irgendwie witzlos und ich bin ja vor allem deswegen Fan, weil ich gerne im Stadion bin und den Weg dahin und den Weg zurück und so. Und wenn man dann mal nicht im Stadion ist, dann guckt man das und andere Leute sind im Stadion so. Ja, aber was auch daran liegen kann, dass das natürlich eine ganz hervorragende Ablenkung war.
Was machst du denn nächstes Jahr? Bleibst du denn nächstes Jahr dran, wenn du wieder ins Kino gehen kannst und ins Theater und ins Restaurant, in die Kneipen?
Wenn ich da eine Dauerkarte habe, natürlich schon. Ja. Das habe ich auf jeden Fall für mich festgestellt. Das war da, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, Jan, da habe ich mich verkalkuliert. Das habe ich anders eingeschätzt.
Also die eigene Haltung zum Sport, zum Fußball. Ja. Hat sich dann doch. Ja, vielleicht ist das auch. Es ist vielleicht auch nicht das schlechteste Signal, muss ich sagen.
Vielleicht ein Signal dafür, dass Fortuna trotz allem nicht alles falsch gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist ein Punkt.
Als Fan nämlich nicht, wie das ja, glaube ich, bei anderen Vereinen schon noch eher passiert ist. Schöne Grüße nach Köln. Dass man irgendwie auf den Verein dann einfach so wenig Bock mehr hat, weil man irgendwie denkt, ja, genau.
Ich glaube, das ist, um das nochmal abschließend zu machen, was diese Corona-Zeit nochmal verstärkt hat, mit dieser Merkwürdigkeit, dass man eben, dass der Sport irgendwie an Reiz verliert, mit weniger Zuschauern oder gar keinen Zuschauern ist. Ich schaue eigentlich fast nichts anderes mehr, außer die Vereine, die mich interessieren. Ich habe das Champions-League-Finale nicht geguckt. Ich schaue überhaupt sonst nichts mehr, wenn irgendwie Fußball läuft. Habe ich früher alles geguckt. Wenn irgendwie Fußball im Fernsehen war, lief der Fernseher. Das hat Corona nochmal verstärkt. Die Tendenz gab es vorher schon, würde ich sagen, weil es einen so abgefuckt hat, was die großen Verbände machen und wie der Fußball sich im Allgemeinen entwickelt, aber das hat sich, glaube ich, nochmal verstärkt. Und diese EM zum Beispiel, ich glaube, weiß nicht, ob ich da ein Spiel gucken werde. Und ich will das gar nicht, ist nicht, weil ich das aktiv boykottiere, sondern einfach, weil es mich nicht interessiert.
Ja, ja, genau daran habe ich auch gedacht. Das würde ich voll unterschreiben, aber ich befürchte, weil ich mit Freunden in eine Woche während der EM im Urlaub sein werde. Ich befürchte, da sind so Fußballfans, die unter der Saison, also alle 2 Jahre mal Fußballfans sind, dass die mich dazu treiben werden, gucken, obwohl es sonst die größten Fußballskeptiker sind, die es unter diesem Himmel gibt.
Ja, zumindest bei den Polenspielen kann man ja immer mal reinschauen und
eventuell
hört sich da ein bisschen die Hand halten. Also da habe ich auf jeden Fall mehr Bock zu, als zum Beispiel irgendwelche Deutschlandspiele zu gucken. Also,
darf ich da schon, um jetzt den Schritt in die nächste Saison oder in die Zukunft zu bringen, die Frage, wenn ihr David Kownacki seht, wie er Tore schießt für Polen, wenn er überhaupt spielt, freut euch das, weil ihr denkt, geil, vielleicht ist der Knoten geplatzt für die Fortuna, oder ihr denkt, freut ihr euch das, weil geil, es wird einen David Odonkor-Moment geben. Irgendein Trottelverein wird jetzt Geld in die Hand nehmen, um den für viel zu viel Geld abzulösen.
Letzteres.
Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja,
100%. Ja. Und ich werde mich auch ein bisschen ärgern, weil ich denke, warum kriegst du das hier auf dieser großen Bühne hin? Aber halt nicht am regnerischen Dienstag gegen Regensburg.
Ah. Nun gut, dann ja. Würde ich sagen.
Genau, wir kommen jetzt ja schon langsam immer mehr so ein bisschen mit unserem Blick auf die zukünftigen Wochen und Monate und auch schon aufs nächste Jahr. Wir haben jetzt ja doch schon relativ viel über die Zukunft geredet und wollen das jetzt irgendwie auch vielleicht mal ein bisschen handfester tun. Und ja, da gibt es natürlich jetzt mit der Verpflichtung des neuen Trainers einen ganz, ganz wichtigen Punkt, um den wir uns kümmern müssen. Und ja, natürlich haben wir uns gefragt, genauso wie sich ja auch viele, viele Fans gefragt haben, als die Verpflichtung von Christian Preußer bekannt gegeben wurde. Wer ist das eigentlich? Genau, wer ist das? er hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, kommt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Aber so viel mehr, bis auf so ein paar Daten aus dem Lebenslauf und so weiter, findet man ja erstmal gar nicht so richtig raus.
Gebürtiger Berliner.
Genau, gebürtiger Berliner. Und ja, das geht ja uns auch nicht viel anders als den meisten Fortuna-Fans auch. Und darum haben wir uns gedacht, wir holen uns auf jeden Fall mal ein bisschen fremde Hilfe. Wir holen uns ein bisschen Expertise von außen. Und wir hatten das große Glück, dass wir da Hilfe bekommen haben von unseren Podcaster-Kollegen vom Sportcast Freiburg. Vom Sportcast Freiburg. Und im Speziellen der Patrick, der immer mal wieder bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg reinschaut und da halt auch Christian Preuß immer mal wieder gesehen und beobachtet hat. Der hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen und ja, ich würde sagen, die hören wir uns dann jetzt erstmal an.
Hallo nach Düsseldorf aus dem schönen Freiburg. Ich bin Patrick, ich bin Mitglied vom Sportcast Freiburg, einem Freiburger Fan-Podcast, und ihr habt nach einer Einschätzung von eurem neuen Trainer Christian Preußer aus Freiburger Sicht gefragt. Und da möchte ich euch so gut wie es geht aushelfen. Preußer kam im Sommer 2016 nach Freiburg. In einer Zeit, in der es um die zweite Mannschaft nicht sonderlich gut aussah. Man war gerade abgestiegen aus der Regionalliga Südwest, das erste Mal seit längerer Zeit. Und Preußer hatte den klaren Auftrag, aus der Oberliga Baden-Württemberg den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Denn die Freiburger Fußballschule ist ja deutschlandweit bekannt. Und obwohl man in den letzten Jahren Probleme hatte mit der Talentgewinnung, weil sich die Top-Talente hier in der Gegend nicht unbedingt für Freiburg entschieden haben, weil Hoffenheim da ein starker Mitbewerber ist, ist es in Freiburg sehr wichtig, dass die Durchlässigkeit funktioniert vom Jugendbereich in die erste Mannschaft. Und dafür ist eine starke zweite Mannschaft eigentlich unumgänglich. Und das hatte in den Jahren davor deutlich nachgelassen. Preußer schaffte den direkten Wiederaufstieg. Und man spielte in der Saison 17-18 sogar in der Regionalliga direkt wieder um den Aufstieg mit. Man hat sich damals aber dagegen entschieden, in der dritten Liga eine Lizenz zu beantragen, weil das für den Verein aus finanzieller Sicht damals einfach nicht stemmbar war. Man war gerade erst auch wieder frisch in der ersten Liga und zwei Mannschaften im Profibereich wären einfach so nicht machbar gewesen. Es war aber dennoch erkennbar, dass der Stil von Preußer sich schnell etabliert hat. Man spielte früh mit Dreierkette, deutlich früher, als es die erste Mannschaft unterstreicht hat. Und vor allen Dingen das Wichtigste aus Freiburger Sicht ist, man hatte eine gute Talentförderung relativ schnell. Die beiden Schlotterbecks sind bekannte Beispiele, die den Sprung dann schafften. Jannik Keitel jetzt in der letzten Saison, Lino Tempelmann, Pieringer könnte man auch dort nennen, der jetzt in Würzburg in der Rückrunde in der zweiten Liga ganz gut aussah als Leihspieler. Also man hatte wirklich mal wieder so ein paar Talente, die rankamen, und das war in den Jahren davor alles andere als selbstverständlich. Und Preußer setzte das eigentlich fort. Man hatte dann 1-2 schwächere Jugendjahrgänge, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte, weil man kann halt in der U23 dann letztlich nur mit dem Material arbeiten, was man hat. Und jetzt in dieser Saison vielleicht die besten jungen Talente seit langer Zeit in Freiburg mit Smidilia, Esekwem, Noah Weißhaupt, Kevin Schade und so weiter, dürfte in Düsseldorf nicht so arg viel sagen, aber es ist schon ein großer Verdienst vom Trainer, dass man jetzt da steht, wo man steht, weil die Mannschaft ist sehr, sehr jung. Selbst für eine U23 ist die Mannschaft sehr, sehr jung. Also es sind wenige Spieler, die 22 oder 23 sind, sondern außer den erfahrenen Spielern wie Johannes Flum und Sandrino Braun-Schumacher sind die meisten Spieler dann doch eher 19 oder 20 als 22. Und man hat dennoch eine unglaublich dominante Viertligasaison gespielt. Eigentlich klassisch jedes Spiel in einem flachen 3-4-3 mit sehr offensiven Flügelspielern, Schienenspielern, so ein bisschen vergleichbar mit Matarazzo in Stuttgart, mit Silas Wamangituka und Borna Sosa. Und klar, natürlich, man hat Talente, die mit individueller Klasse bestechen in der Regionalliga. Man hat das aber auch sehr mutig ausgeführt. Man spielte sehr offensiven Fußball, hat auch zwei äußere Innenverteidiger, die immer wieder mit antribbeln und das Ganze dann hinten zu einer Zweierabsicherung machen, wo teilweise dann die Sechser mit abhelfen. Aber es ist Fußball, der auf Kreieren aus ist und nicht Fußball, der auf reine Ergebnisse aus ist. Man hatte jetzt in dieser Saison einfach den Luxus, dass man dazu einen Kader hatte, der die beiden Dinge verbinden konnte. Und man muss dazu sagen, als gegen Ende der Saison klar wurde, okay, der Aufstieg ist in mehr als nur greifbarer Nähe, wurde der Fußball auch pragmatischer und ergebnisorientierter. Es gab in der Hinrunde viele hohe Siege, also auch mit Toren auf beiden Seiten. In der Rückrunde sah man dann doch mehr 1-0s, indem man sich aufgrund individueller Qualität durchsetzte und einfach, weil man eine Verteidigung hat, die in der Regionalliga nicht sonderlich leicht zu überwinden ist. Aber diese spielerische Note kam immer durch und Preuße hatte Erfolge und überdurchschnittliche Ergebnisse von der Kaderstärke her gesehen durch die Jahre hinweg, egal was für eine Fluktuation erfolgte, egal ob er sich taktisch anpassen musste, weil das Spielermaterial nicht unbedingt zu seiner Grundspielidee passte. Die Entwicklung war immer positiv und vor allen Dingen die Talententwicklung war immer positiv. Und ja, es wird sich jetzt zeigen, wie er in seiner ersten Saison seit langen Jahren mit Profis zurechtkommt. Er hatte vor der Freiburger Zeit ein Jahr in Erfurt, das nicht so erfolgreich war. Aber ich denke, die Jahre in Freiburg haben ihm geholfen. Streich ist sicherlich ein großer Einfluss, der ja eher für pragmatischen Fußball häufig steht. Ich habe viel Düsseldorf unter Uwe Rösler im letzten Jahr gesehen. Arg viel pragmatischer kann es nicht werden. Ich denke auf jeden Fall, dass sich die spielerische Note fortsetzen wird. Und hoffe sehr, dass es Preußer bei euch schafft und dass er die Talententwicklung mitnehmen kann für so Leute wie Schinter Appelkamp bei euch zum Beispiel. Aber dass er eben auch die Erfolge mitnehmen kann, weil es war schon beeindruckend, auch für einen talentierten Kader und für einen U23 in Freiburg, dass diese Mischung aus Talententwicklung und erfolgreichen Ergebnissen so gut funktioniert hat. Also damit komme ich auch zum Schluss. Ich habe jetzt 6 Minuten geredet. Ich hoffe, das war euch nicht zu lang. Ich wünsche euch viel Erfolg in der nächsten Saison, wenn es geht, den Aufstieg. Und macht's gut. Viele Grüße an Rhein.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal an den Patrick vom Sportcast Freiburg. Da war ja wirklich einiges drin.
Ja, danke von allen, glaube ich.
Absolut.
Vielen, vielen Dank. Super cool.
Ja, auch sehr nett, dass da sogar noch so nette Wünsche aus Freiburg an den Rhein kamen und uns dann noch der Aufstieg gewünscht wurde. Ja, da werden wir mit Sicherheit auch in Zukunft immer mal wieder mit einem wohlwollenden Auge auf die Freiburger gucken.
Ja, was ich ja tatsächlich schon mal eine ganze Phase in meinem Leben sehr, sehr massiv auch getan habe, in der Zeit, in der Fortuna Düsseldorf in der Fürth-Klassigkeit versank, das war eigentlich eine Phase, wo ich gar nicht genug zum Fußball gehen konnte. Denn neben den Touren über die Dörfer damals, so legendäre Spiele wie ein 0-1 gegen den SV Adler Osterfeld, habe ich damals auf jeden Fall auch dem SC Freiburg immer die Daumen gedrückt und freue mich daher tierisch und hoffe, dass es klappt, dass wir nun so einen Hoffnungsträger aus dem Süden Deutschlands bei uns begrüßen dürfen. Und die wärmsten Grüße gehen auch nochmal raus zurück nach Freiburg. Und man kann nur hoffen, dass man sich über kurz oder lang in der ersten Liga wieder sieht. Es war tatsächlich damals eine Zeit, die bis heute immer noch nachwirkt, weil ich in einem Freundeskreis immer noch den Spitznamen Timmischwili mit mir rumtrage bis heute. Und da wisst ihr dann auch, wenn ihr ein bisschen den Fußball in den letzten 25, 30 Jahren verfolgt habt, welche Zeit das war, wo ich wirklich schon so einen kleinen Zweitverein hatte.
Ja, Tim, dann wolltest du noch weiter? Ansonsten würde ich dich jetzt...
Ja, mach mal.
Du denkst bestimmt unter anderem an Tobias Willi. Das war einer der Willis bei Freiburg.
Ja,
sicher.
Ja, ja.
Der hat im Spiel SC Freiburg 2 gegen Homburg, nämlich als Co-Kommentator im Livestream mitkommentiert.
Welches Spiel war das?
Das letzte Spiel, das SC Freiburg 2, was jetzt am Wochenende, ich weiß nicht, am Samstag oder sowas lief. Und ich habe mir die zweite Halbzeit davon angeguckt, mit Tobias Willi als Co-Kommentator.
Sehr gut.
Bevor wir die Sprachnachricht bekommen haben, doch nochmal gucken wollte, ob ich da schon was erkennen kann von Christian Preußers spektakulärem Fußball. Das Spiel ist verloren gegangen. Freiburg 2 hätte mit einem Sieg den Aufstieg klar machen können. Wir haben 1-0 verloren, haben aber über diese zweite Halbzeit wirklich ziemlich toll gespielt und auch eigentlich eher unverdient verloren. Und das ist sehr spannend, weil vor allem diese defensiven Spiele, Wechselspiele und dieses Andribbeln, was eben jetzt gerade in der Sprachnachricht angesprochen kam, war wirklich überragend. Also diese Dreierkette, ich habe es halt erstmal auch gar nicht so verstanden. Es war klar, es gibt eine Dreierkette und dann ist halt immer vor allem der linke Innenverteidiger ist halt wirklich mit auf die linke Seite, auf die linke Angriffsseite mit vorgegangen, mit Ball angedribbelt, hat da wirklich die beiden linken weiteren Außenspieler noch mit unterstützt. Und allgemein spielerisch waren die extrem offensiv ausgelegt, ein super Pressing, sehr aggressives Pressing und vor allem, die haben durchgängig einfach immer spielerische Lösungen gesucht. Ganz am Ende nicht, weil sie dann hinten lagen und so. Aber was da vor allem das, was da über die linke Seite passiert ist, war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Auch das Zentrum war wirklich so, dass man so richtig Lust hat, dass so ein Fußball bei Fortuna gespielt hat.
Also es war wirklich so direkt so diese Freiburger Schule zu erkennen, so dieses Klischee, gutes Pressing, Ballbesitz, Fußball, gute Technik und so weiter.
Genau, aber halt auch gute Technik und darauf auch Wert legen, dass man diese gute Technik anwendet und sich so aus Pressing-Situationen auch befreit und immer den Weg nach vorne sucht. Super viel Tempo über die Flügel. Ich meine, die Mannschaft von Freiburg, ich weiß nicht, Tim, du wolltest auch nachgucken, ob sie heute aufgestiegen sind.
Nee, sind sie noch nicht. Sie hätten aber es auch nicht schön, auf dem Sofa aufzusteigen.
Nee, sie hätten auf dem Sofa aufsteigen können. Ganz besonders, weil ich irgendwo mal so einen Kommentar gelesen habe, keine Ahnung wo, kann auch ein völlig weit hergeholtes Gerücht sein, dass Christian Preußer gegebenenfalls jemanden mitnimmt. Nehmt bitte, bitte, bitte Kimberley Ezequem mit. Den hat... wie hieß der Christian aus dem Podcast auch gerade auch nochmal?
Patrick,
Entschuldigung, Christian Preußer. Patrick aus dem Podcast auch nochmal hervorgehoben. Ist ein überragender Spieler. Das war dieser linke Innenverteidiger, der mich so verwirrt hat, weil ich nicht wusste, was für eine Position er eigentlich innehatte. Ja, ist 19 Jahre alt, aus der Bayern-Jugend, Linksfuß, linker Innenverteidiger, extrem dribbelstark, 1,91 groß. Den könnte er sehr gerne mitnehmen.
Ist ja wahrscheinlich was davon auszugehen, dass man den im besten Fall leihen könnte, wenn der halt da schon gerade so hervorgehoben wird.
Ja, wahrscheinlich ist es schwierig, aber ich fände es klasse. Und man muss auch sagen, Freiburg, weil wir es vorhin mit der Tordifferenz hatten, Freiburg 2 hat eine Tordifferenz von plus 55, was ja auch für den Offensivstil spricht und auch dafür, dass dabei die Defensive nicht völlig aufgegeben wird.
Ja, auch da muss man vielleicht aber auch nochmal darauf hinweisen, dass das zum jetzigen Zeitpunkt die Daten sind und halt 42 Spiele gespielt werden. Ich glaube, jetzt gerade hat Freiburg 2 schon 40 Spiele gespielt, also die hatten auch ein bisschen mehr, ein paar mehr Spielezeit dafür, um sich halt diesen hohen Vorsprung rauszuschießen. Auch sonst ist es natürlich irgendwie auch schwer zu bewerten, wie viel von dem Fußball, den man da jetzt gesehen hat, liegt vielleicht einfach daran, dass dass die Spieler, die Preußer zur Verfügung hat, den anderen Spielern in dieser Liga halt einfach stark überlegen sind. Also es ist ja anscheinend wirklich sehr, sehr toll, was er da aus dieser Mannschaft gemacht hat und eben auch aus dieser extrem jungen Mannschaft gemacht hat. Aber ja, ein wichtiger Grund dafür ist bestimmt eben auch, dass eben dieser U19-Jahrgang der halt einfach ein sehr hohes Talentlevel mitbringt. Und was ich auch nochmal gerne mit anführen würde, was ein Punkt ist, den man nicht außer Acht lassen sollte zumindest, ist, dass vielleicht jetzt auch einfach in den letzten anderthalb Jahren man die Leistungen von zweiten Mannschaften im Vergleich zu anderen sich genau anschauen sollte, weil die zweiten Mannschaften jetzt in dieser Corona-Phase vielleicht schon auch einfach einen kleinen Wettbewerbsvorteil gehabt haben, einfach dadurch, dass die Trainingsbedingungen so gut waren, dass es so einen breiten Kader gab in den zweiten Mannschaften. Vielleicht auch dadurch, wenn man sich anschaut, wie die Spieler jeweils gelebt haben in den zweiten Mannschaften, sind oft viele junge Kerls dabei, wo eh das ganze Leben irgendwie nur aus Fußball besteht. In den anderen Mannschaften sind es dann vielleicht irgendwie oft, also das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen schematisch jetzt, aber sind dann vielleicht oft auch auf einfach Familienväter, die sich noch um ganz andere Sachen halt kümmern müssen.
Du meinst und in mehr, den Ligen?
Genau, in den Ligen. Bei den Mannschaften, mit denen sie dann halt irgendwie konkurriert haben. Und ich glaube, ein Grund dafür ist halt zum Beispiel auch, da konnte man es ganz, ganz schwer, ganz, ganz gut sehen, exemplarisch, dass halt letztes Jahr halt die zweite Mannschaft von Bayern sogar die dritte Liga gewonnen hat. Das war natürlich in der höchsten Corona Phase da im Frühling, als die Liga wieder angepfiffen wurde. Die haben danach fast alles gewonnen mit ihrem breiten Kader und ihren guten Trainingsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber auch sonst ist jetzt der Freiburg nicht die einzige Mannschaft, die aufsteigt. Ich glaube, auch die zweite Mannschaft von Dortmund wird aufsteigen. Und man sollte das immer so ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, haben, dass die ja vielleicht einfach einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben dieses Jahr.
Ja, das, ja. Ich möchte aber noch ganz kurz abschließend zu meinem Spielbericht kommen. So ein bisschen Fortuna-DNA habe ich dann doch auch schon in diesem Spiel entdeckt. Und zwar war Freiburg drückend überlegen, hatte jede Menge Torabschlüsse. Und man sah den Jungs aber so ein bisschen an, dass sie in diesem Spiel was hätten gewinnen können, und zwar den Aufstieg. Und genau. Die Angst vor dem Sieg und vor dem Tor und vor dem was erreichen, war doch so ein bisschen da. Wobei man es da natürlich auf eine Truppe von 20-jährigen Jungspunden, man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen kann, als wenn es um gestandene Profis geht, wie Ruben Hennings oder David Kownacki. Das war der einzige Wermutstropfen.
Ja, und man kann ja vielleicht auch wirklich nochmal herausstreichen, dass es auch wirklich wichtig gewesen wäre, wenn die da schon gewonnen hätten. Das letzte Spiel der Freiburger ist am 12.06. Und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass es allerspätestens am 15.06. bei der Fortuna auch mit dem Trainingsauftakt schon wieder weitergeht. Ich glaube, irgendwie jeder Tag, wo sich Christian Preußer mit gutem Gewissen auf die Aufgabe Fortuna Düsseldorf konzentrieren kann, ist wichtig. Und eigentlich wäre es ja auch ganz schön, wenn der Mann jetzt nach einer Saison mit 42 Spielen vielleicht auch nochmal ganz kurz durchschnaufen kann. Aber das sieht für mich jetzt nicht so aus, als ob das noch passieren könnte in diesem Sommer. Ja, weil das ja vor allem dann auch so ein bisschen mitbringt, was ansonsten noch für Entscheidungen getroffen werden. Man hat ja bis auf Schipnowski noch gar keine Spieler verpflichtet fürs nächste Jahr. Und ich glaube, da wird er wahrscheinlich auch noch einen sehr, sehr großen Anteil haben bei diesen Entscheidungen.
Also ich möchte erstmal nochmal anknüpfen an das, was Patrick uns da mitgegeben hat. Ich finde es erstens bemerkenswert und ein großes Kompliment nochmal, dass wir eine Stunde lang über die Saison der Fortuna geredet haben und er mit einem Satz arg viel pragmatischer hat unter Uwe Rösler, kann es nicht werden, das eigentlich auf einen Punkt bringt und das ist schon nicht schlecht. Und dass sich nach dem, was man da von Patrick zu hören bekam, sich des Eindrucks nicht erwehren kann und ich will das eigentlich fast nicht wahrhaben, dass sich da Gedanken drüber gemacht worden ist, wie man da verpflichtet und dass es auch nur einige Argumente für Christian Preußer gegeben hat, die nachvollziehbar sind. Klar, die ganzen Bedenken, die man jetzt anbringen kann, ist Regionalliga Südwest und klar, die Vorteile, die zweite Mannschaften haben können, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber es scheint ja noch nicht dieses Jahr gewesen zu sein, sondern er hat da anscheinend auch schon länger gute Arbeit geleistet, wenn Patrick darauf hinweist, dass er eben auch flexibel auf die verschiedenen Spieler, die er eben in den jeweiligen Jahrgängen zur Verfügung hatte, reagiert hat, auch ein bisschen flexibler spielen hat lassen, dann passt das zu seinen Aussagen, die er jetzt gegenüber den Düsseldorfer Medien getätigt hat, Preußer, die ich jetzt aber auch zunächst einmal als Aussagen gewählt hätte, die man halt einfach so macht als Trainer. Ja, also ich will flexibel sein und auch schauen, was ich für Spieler zur Verfügung hatte, das sagt man einfach so. Aber da scheint ja auch ein bisschen mehr Futter bei zu sein als nur Rhetorik. Und gerade, und das ist ja auch schon diskutiert worden, breiter, die Tatsache, dass er eben mit jungen Spielern gearbeitet hat, diese weiterentwickelt hat, das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht nie schlecht ist, aber gerade mit der aktuellen Düsseldorfer Mannschaft, mit den Talenten, die sich schon etabliert haben, über Schinter Appelkamp braucht man da fast gar nicht reden, aber auch Pettersson, von dem man sich noch was Sachen erhoffen kann, Ioa, Siebert in der Innenverteidigung, das ist sicherlich nicht schlecht, wenn es da jemanden gibt, der Erfahrung damit hat und der eben niemanden verheizt.
Ja, aber wenn man jetzt auf das bevorzugte Spielsystem, er scheint ja flexibel dazu sein, aber das, was er jetzt wohl in dieser Saison hat bei Freiburg spielen lassen, guckt, dann muss man sich überlegen, weil wir ja auch ein bisschen drauf kommen wollen, jetzt noch gegen Ende der Folge, was fehlt denn dann noch im Kader? Und Preußer wird da ja hoffentlich ein ordentliches Wort mitreden. Da frage ich mich schon, wer diese Schienenspieler bei Fortuna, also Kutris, klar, ja. Aber wer soll es auf der anderen Seite sein und braucht man dann noch einen Außenverteidiger?
Also ich glaube, egal was für ein Spielsystem man hat, braucht man auf jeden Fall noch einen rechten Außenverteidiger. Ja. Das rede ich seit einem Jahr, rede ich über nichts anderes.
Ja, aber oftmals haben wir halt durchaus da mit dem Gedanken gespielt, dass Zimmermann halt nicht allein das schultern kann und halt ein Backup braucht. Und man hat ja auch gegen Ende der Saison gemerkt, irgendwie, dass bei ihm die Körner immer weniger wurden. Und das war auch eine Schwachstelle, die man dann am Ende in der Abwehr hatte. Aber
ja, ich glaube, dass es
eigentlich halt ist, braucht man jemanden, der ihm wirklich so viel Konkurrent macht, dass er seinen Stammplatz auch verlieren könnte.
Ich glaube, dass das Thema Zimmermann kann auch noch in diesem System, das hier angedeutet wird mit diesem flachen 3-4-3, auch nochmal ein ganz anderes werden. Also theoretisch, Zimmermann ist jetzt nicht der körperlich robusteste und größte, aber theoretisch kann Zimmermann auch die rechte Position in der Dreierkette einnehmen. Was natürlich für den Spielaufbau mit diesem Andribbelsituationen sicherlich gut wäre, weil er das eben schon kann. Und man braucht für diesen Schienenspieler auf rechts, also ich hätte da keine Bedenken, wenn Zimmermann das macht, aber auch wenn es jetzt nicht der ideale Spieler für ist, man bekommt noch Jean Zimmer zurück vielleicht, man weiß es nicht. Ich würde jetzt aber nicht mit ihm planen und man muss ehrlicherweise sagen, die letzten Male, als Jean Zimmer in der Fünferkette diesen rechten Außenspieler gegeben hat, war das nicht so total berühmt, was er da gemacht hat. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall noch so einen Spieler auf Außen, auf Rechtsaußen. Man kann überlegen, ob Klaus das eventuell spielen kann. Oder eventuell braucht man sogar zwei solcher Spieler, die halt irgendwie eine klassische Rechtsverteidigerposition spielen oder halt diese rechter Außenschienenspieler übernehmen können.
Boah, Tempo. Als du das gerade mit Felix Klaus gesagt hast, ist mir quasi das Herz aufgegangen. Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist ein total guter Gedanke. Dass gerade wenn man, also es ist jetzt ja auch erstmal sehr spekulativ, dass Preuß überhaupt dieses System halt überhaupt implementieren will.
Aber damit können wir arbeiten. Mit allem anderen können wir ja nicht arbeiten.
Ja, genau.
Falls er das vorhat und man das dann halt irgendwie auch relativ offensiv interpretieren möchte, es ist, glaube ich, eine Rolle, die sehr, sehr gut irgendwie zu ihm passen könnte. Und was ich auch sehr, sehr gerne sehen würde. Also ich glaube, so eine Flügelzange Kutris Klaus, so, das hätte schon irgendwie Gewicht. Und man könnte dann ja irgendwie überlegen, halt trotzdem noch jemanden für diese Seite zu holen. Und
also es gibt ja offensiv Schipnowski als Neuzugang.
Ja, und vielleicht würde ja auch dann die Verbannung von Zimmo, von dieser rechten Verteidigerposition, dafür sorgen, dass es auch an einem ganz anderen Ort im Kader halt eine Baustelle geschlossen wird, die auf jeden Fall auch da ist, nämlich die eines klaren Ankersechsers. So, und das ist eine Rolle, die Zimbo schon auch mal gespielt hat
er mal gemacht,
und auch mal teilweise sehr gut gespielt hat. Und da müsste die Fortuna eigentlich ja auch unbedingt noch was tun, finde ich. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Adam Bocek jetzt noch mal die gleiche Spielzeit abreißt, die er diese Saison auch schon wieder abreißen musste, einfach weil es keine Alternativen gab.
Auch und weil er das auch in der zweiten Saisonhälfte doch sehr, sehr gut gemacht hat.
Natürlich.
Also er hat sich ja.
Aber ich glaube, wir würden uns alle wünschen, dass er halt ein bisschen dosierter eingesetzt wird, weil man oft das Gefühl hat, finde ich, Bocek muss manchmal spielen, einfach weil es keine Alternative gibt. Und ich würde halt schon gern jemand sehen, der ihm halt die Hauptlast auf der Anker 6 halt irgendwie abnimmt.
So, das sehe ich aber Zimmermann nicht. Der hat doch eher Achter gespielt als Sechser.
Ja, stimmt, das war so diese Doppel-8 quasi, ne?
Ja.
Und dann war er so ein bisschen der defensivere Part.
Also ich kann mir das schon vorstellen, aber halt, weil es in diesem 3-4-3-System ohnehin, naja, das ist jetzt nicht ganz, also es gibt schon einen defensiveren Mittelfeldspieler, aber ich kann mir halt vorstellen, dass er da halt auf dieser 6er-8er-Position schon eine Rolle spielt. Die Frage ist nämlich auch, alles, was die Fortuna denken muss, und das ist natürlich bitter für so einen jungen Spieler, ist, wo spielt Schinter-Appelkamp? Und in diesem 3-4-3 sehe ich Schinter-Appelkamp eigentlich nicht in dieser Viererkette, sondern einen davor. Also man spielt dann ja keinen 3-4-3 wahrscheinlich mit Außenstürmern, sondern quasi einen Stürmer vorne drin. Also macht das Stuttgart ja auch, das hat ja Patrick erwähnt. Der Kalajdzic heißt da, glaube ich, dieser Große, der spielt vorne drin und dahinter, nicht auf den Außenpositionen, sondern tatsächlich so ein bisschen abgesetzt dahinter spielen dann die anderen Stürmer, die natürlich auch auf Außen gehen können, aber die keine klassischen Außenspieler sind. Und da sehe ich eher Schinter-Appelkamp.
Ja.
Also ein hinter der Spitze.
Als einer von zwei Flügelzehnern quasi.
Genau. Mhm.
Ja.
Und dann wäre halt die Frage, wer spielt halt in der Mittelfeldposition? Und da bin ich voll bei dir, Lu, da braucht man noch jemanden. Auf jeden Fall. Als Ersatz für Bocek. Sobotka kann das natürlich, ja, aber auch mit Sobotka braucht man trotzdem noch einen. Aber eventuell ist Zimmermann hier auch eine Option.
Also ich sage es ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das System, das die Fortuna am Ende spielen wird, ein 3-4-3 sein wird, einfach weil es zu sehr vielen Spielern im Kader nicht so richtig passt. Und was ich sehr, sehr ungern sehen würde, wäre halt nochmal der Versuch, einen Marcel Sobotka in die Mitte neben einen Anker-Sechser zu stellen, als einzigen, in Anführungsstrichen, kreativen Part. Das wurde jetzt schon so häufig versucht und die einzigen beiden Saisons, wo Sobotka wirklich gut ausgesehen hat, waren die Saisons, als er einmal Florian Neuhaus und einmal Schinter Appelkamp halt als denjenigen neben sich hatte, der halt kreiert hat. Sobotka stellt dann halt einfach den Raum zu, arbeitet zu und ist dann da halt ein absoluter Bossspieler in der zweiten Liga, aber halt eben mit einer Absicherung neben sich und mit einem kreativeren Part vor sich.
Eine Sache, die ich super spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr da mehr Informationen zu habt, was glaubt ihr oder ist da irgendwas bekannt dazu, wie lange das, also es wurde jetzt verkündet, dass Preußer neuer Trainer wird, aber wie lange das schon vorbereitet wurde? Also ergo, meine Frage, war er in den Schipnowski-Deal schon involviert? Was glaubt ihr oder wisst ihr da was?
Das glaube ich nicht. Also was so ein bisschen das Narrativ ist, ich habe hier gerade, Entschuldigung, man hört mein Tempo hier, ich habe gerade komplett meinen Schreibtisch voller Bier gepackt. Vorsicht beim Einschenken. Was ich so gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ist ja, dass diese Miroslav-Klose-Gerüchte, die es ja gab und zu denen wir uns nicht geäußert haben, weil wir da keine Folge aufgenommen haben und so weiter und so fort, dass an denen schon vielleicht was dran war und dann hat Klose wohl abgesagt und hat man sich wohl dann endgültig für Preußer entschieden, was nicht heißt, dass Preußer die Notlösung ist, sondern dass man halt an mehreren Fronten da gearbeitet hat und dann eben Alternativen ausgefallen sind. Also ich glaube nicht, dass der bei dem Schipnowski-Deal dabei war, aber ich glaube, so ein Außenspieler, den kannst du halt immer gebrauchen und wir haben ja immer gesagt, das ist jetzt keiner, auf den man bauen muss für die erste Elf, sondern es ist halt ein junges Talent aus der dritten Liga, Entschuldigung. Da hat man halt die Möglichkeit gesehen, den zu verpflichten und dann macht man das einfach.
Ja, finde ich auch nach wie vor erstmal richtig.
Also ich meine, was ja auf jeden Fall klar ist, ist, dass man für die neue Saison irgendwie, ich möchte jetzt nicht von Ersatz sprechen, sondern dass man aber ja durch Danso einfach ein Loch hat, was man stopfen muss.
Ja, Danso und Kreins ja auch.
Also ja.
Jetzt gerade gibt es Hoffmann, Clara und Siebert.
Ja.
Hoffmann weiß man ja, also ich zumindest weiß überhaupt nicht, was also mit alles, dem los ist. Also alles, was man
da gelesen hat, war ja wirklich keine extrem mysteriös.
Ja.
Der ist ja dann auch letztlich gar nicht mehr zurückgekommen dann in den letzten Saisonspielen. Ja. Man hat das irgendwie auch sehr zurückgehalten. Also ich habe da irgendwie immer nur so aus den Zeilen rausgelesen, dass man da echt so ein bisschen besorgt war. Da muss man auch echt ein bisschen schauen, wie und wie der halt zurückkommt und wann der genau zurückkommt. Ja. Und irgendwie dann auch auf welchem Level. Ich fand ihn auch diese Saison insgesamt nicht so stark, wie er das halt letztes Jahr in der ersten Liga war, als er echt eine Bank war in der Abwehr.
Ja, ich würde so ein bisschen sagen, vielleicht hat er einfach gegen Danso nicht so brilliert, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, der hat immer seine Arbeit da sehr gut gemacht. Und Danso war einfach ein überragender Spieler, bis auf seine kleinen Ausfälle.
Aber letztendlich wäre es ja bei der jetzigen Lage ein bisschen so, dass er halt eigentlich so von der Statur her halt irgendwie der klare Nummer 1 Verteidiger ist und weiß ich halt nicht, ob das halt ausreicht. So. Und
du brauchst doch einen Starter.
Genau.
Du musst dann so ersetzen. Und das ist das Problem. Du hast es ja schon im ersten Teil gesagt, das ist die große Bürde, einen Spieler mit der Qualität eines Kevin Danso für die zweite Liga zu bekommen. Wo man eben geduldig sein muss und das vielleicht auch ein bisschen einpreisen muss, dass es nicht so von Anfang an klappt. Das ist die große Baustelle.
Ja.
Neben den vielen anderen Baustellen, die es gibt.
Genau, also ne, wie auch gerade eben angesprochen, mit Kreins macht man sich halt zwei Baustellen so ein bisschen auf. Da fehlt dann halt ein extrem solider Spieler als Option für die Innenverteidigung und halt auf der Linksverteidigerposition.
Ja.
Zumindest in der Viererkette, ne? Also in der Dreier-Fünferkette ist er da eigentlich keine Option. Und wir müssen noch, also Kenan Karaman müssen wir eigentlich auch noch erwähnen, der wird auch nicht mehr nächste Saison im Trikot der Fortuna auflaufen, Wie bewerten wir diese Offensive? Mit vielen Fragezeichen, würde ich sagen.
Ja, jetzt gerade sehr schwierig, ne? Emma ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen, aber wünscht man sich natürlich, dass er sich vor allem dann... Ich habe auch das Gefühl, dass Uwe Rösler eigentlich gut mit den jungen Leuten umgehen konnte. Das mal vorweg. Aber wenn jetzt so ein absoluter Spezialist für Talententwicklung kommt, könnte natürlich auch sein, dass er Emma nochmal hilft, auf sein Niveau zu kommen.
Der würde auch einfach jetzt, glaube ich, gut tun, mal der ist nochmal eine richtige Pause zu haben, dann mal ein Trainingslager zu haben und so und einfach mal sauber zu trainieren und mal bei 100% zu sein.
Und, ja, absolut. Ja. Ja, und ansonsten Hennings und Kova, große Fragezeichen, ne?
Ja.
Ja, also ist auch, also eigentlich dünn. Irgendwie fühlt sich der Sturm plötzlich dünn besetzt an.
Es fehlt ja auch wirklich, Es fehlt ja eben auch ein sehr, sehr starker Spieler dann mit Karaman in der Zukunft. Und da
der ja jetzt in der Vergangenheit auch nicht dauernd geliefert hat, müssen wir auch mal sagen, vor allem in der Rückrunde auch war krank, Corona erkrankt und so, aber.
Ja, aber so das Skillset irgendwie wäre vielleicht irgendwie auch ganz gut, wenn man da irgendwie noch jemanden holen würde. Oder was ich auch ganz gerne sehen würde, ja, wenn man vielleicht wirklich halt so diesen Spielertypus holen würde, den die Fortuna jetzt auch letzte Saison nicht hatte, den aber alle anderen Zweitligisten haben. Anscheinend bringt das irgendwas. Halt einen großen Kopfballspieler, wobei man sich da jetzt vielleicht nicht so drauf verlassen sollte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es, wenn man es schafft, erfolgreich Fußball zu spielen ohne so einen Spieler, wäre es eigentlich auch perfekt. Und darauf lässt ja auch so ein bisschen so diese Freiburger Schule von Preußer so ein bisschen hoffen. In dem Freiburger System ist es ja auch normalerweise nicht unbedingt so, dass man da so eine große Kante drin stehen hat.
Nee, das stimmt. Ich hab das nämlich im Hinblick auf den, also es gibt ja so ein bisschen dieses Narrativ, ja, Preußer startet mit einem Vorteil, dass es quasi kein Umbruch mehr gibt, quasi, also im Verhältnis zu Rösler jetzt vor dem Beginn der letzten Zweitligasaison. Und natürlich ist der Vergleich schon richtig, aber du hast halt den wichtigsten Innenverteidiger nicht mehr. Du hast in der Offensive mit Kenan Karaman einen, ich will jetzt ihn nicht überbewerten, aber wenn nichts ging, ging ein bisschen was mit Kenan Karaman und der ist einfach ein Spieler, wir haben es auch schon häufiger gesagt, da wird man erst merken, was man ihm hat, wenn er weg ist. Und die Fragezeichen bei denen, die dann auch rumlaufen vorne drin. Und das darf man nie vergessen, es gibt im Amerikanischen diesen Begriff des Sophomore Slump, also dass halt der Rookie-Spieler im zweiten Jahr ins Loch fällt. Und das ist Schitte Appelkamp. Und so wichtig er jetzt für das Spiel in der letzten Saison war, sollte man erstens aus sehr vielen anderen Gründen nicht die Last auf ihn legen, aber muss auch damit rechnen, dass er dieses hohe Niveau, das er jetzt gezeigt hat, und dass er ja auch, darüber haben wir ja fast gar nicht geredet, er war ja halt lange verletzt in der Rückrunde, kommt wieder und macht 4 Buden. Ja, das können wir nicht erwarten. Das wäre natürlich super, dass das kommt, aber das muss man mit einkalkulieren, dass da eventuell ein Loch da ist, erstmal. Ja,
aber also ganz. Ich sag mal, wenn da jetzt den einen oder anderen Neuzugang wird es noch geben und dann wird es die internen Neuzugänge geben, die Preußer wachküsst mit seiner großen Gabe, mit jungen Spielern umzugehen. Jakub Piotrowski wird explodieren. gleichzeitig wird Kelvin Ofori nochmal kommen.
Eventuell. Nein.
Also ich sage ganz ehrlich, das ist auch eines der ganz großen Probleme, die ich sehe, dass halt auch Preußer in diesen Kader kommt und eigentlich in Teilen auch einen Umbruch, dann einen kleinen Umbruch halt doch auch durchführen muss, weil einfach einige Spieler in diesem Kader sind, die bisher enttäuscht haben und die für die Spielweise, die Preußer jetzt vermutlich halt forcieren wird, noch viel weniger passen, als sie halt ohnehin schon gepasst haben. So, und da ist Ofori ein Spieler, mit dem er, glaube ich, überhaupt gar nichts anfangen wird, der aber auch einfach anfangen können wird, der aber auch, ja, generell haben wir auch schon häufiger darüber geredet, glaube ich, einfach diesen Schritt in den deutschen Zweitliga-Fußball nicht mehr machen wird. Und ja, da ist, glaube ich, Kuba Piotrowski das absolute Paradebeispiel für. Also die Sachen, wo der seine Schwächen hat, also gerade Passspiel, Positionsspiel, Technik, Pressingresistenz, und das sind wirklich einfach auch eklatante Schwächen, so das wird der nicht aufholen können. Das sind einfach Schwächen, das sind Löcher in seinem Spiel. Da kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass er was mit dem anfangen kann. Auch der andere Dynamik-Sechser, oder Dynamik-Achter, den es da noch im Kader gibt mit Edgar Pripp, der müsste wirklich nochmal an seine goldensten Zeiten anknüpfen, damit er da mal irgendwie Einsatzzeiten bekommt. Aber sehe ich eigentlich auch überhaupt nicht, selbst wenn er nochmal in eine richtig gute Form kommt, so wie er das teilweise mal Ende der Hinrunde hatte, passt er damit mit seinem Fähigkeitenprofil eigentlich sehr, sehr schlecht zu dem von Preußer präferierten Fußball. Und das gilt natürlich auch für Florian Hartherz, für den ich auch selbst als Backup eigentlich keinen richtigen Platz in dem Kader sehe.
Ja. Ja, Linksverteidiger braucht man nämlich auch. Und ja, das ist nämlich genau das Ding. Man braucht einen Innenverteidiger als Start, also man braucht einen Startelf-Option Innenverteidiger.
Ja.
Man braucht einen Backup-Rechtsverteidiger. Man braucht einen mindestens Backup-Linksverteidiger. Es scheint ja so zu sein, dass Gutriss bleibt. Man braucht einen potenziellen Starter, defensives Mittelfeld. Und es gibt halt Fragen, was die Außenspieler angeht, beziehungsweise was die Stürmer angeht. Also zumindest Fragen. Ja. Also es kann sein, dass Rufen Hennings noch nicht das Alter gebissen hat, sondern dass er einfach halt ein schlechtes Jahr hatte und das nächste Jahr kann noch gut sein, wenn man ihn einsetzt. Dann sollte es kein Problem sein, weil die Qualität hat er ja, das wissen wir. Und mit Ioa, da würde ich das letzte Jahr komplett rausnehmen. Moritz hat es gesagt, das können wir einfach mit dem pfeiferischen Drüsenfieber noch nicht vernünftig bewerten. Und Kovnatski, auch da ist eben vielsagend, dass die Hoffnung, die man hier auf die EM hat, nicht ist, dass er hier der Knotenplatz, sondern eher, dass da noch Geld reinkommt. Und dann müsste man halt dafür auf jeden Fall auch noch einen Ersatz für holen.
Ja, und was möchte ich da jetzt nochmal nachhaken? Man braucht unbedingt, und das ist mir fast das Allerwichtigste, aber das sage ich jetzt auch schon seit über einem Jahr hier, man braucht unbedingt jemanden, der das Fähigkeitenprofil von Shinta Appelkamp hat. Nicht auf dem Niveau, wie der es jetzt gezeigt hat in dieser Saison, aber der halt dieses Fähigkeitenprofil halt abdeckt. Weil das ist letztendlich der Fehler gewesen, warum man letztes Jahr nicht aufgestiegen ist, warum man nicht von Anfang an besser gespielt hat. Und auch so ein bisschen diese Explosion von Shinta Appelkamp hat dann anscheinend ja auch dazu geführt, dass man sich dann im Winter dazu entschieden hat, niemanden für diese Position zu holen. Deswegen dann ja mit dem Ausfall von Appelkamp, der dann ja wieder kam Ende Januar, diese Position wieder völlig blank war und Fortunas Spiel halt wieder komplett in sich zusammengebrochen ist. Und wenn man jetzt noch in einer weiteren Transferperiode diesen Kardinalfehler begeht, dann flippe ich wirklich aus. Also
man muss aber ehrlicherweise sagen, sehr viele Zweitliga-Vereine haben nicht so einen Spieler. Und es ist gar nicht so einfach, so einen Spieler zu bekommen und schon gar nicht einen Spieler, wenn du ihm sagst, ja, eigentlich wollen wir Shinta Appelkamp entwickeln. Du wärst nur so 1B-Lösung.
Ja, aber man bekommt ja auch Linksverteidiger, Backup, man bekommt Rechtsverteidiger Backup, man bekommt
du hast jetzt Pripp.
4 oder 5 Stürmer. Nein.
Ja. Naja, also ich merke schon bei der Erwartungshaltung, die ich jetzt höre, wo wir noch überall Verstärkungen brauchen, kann dieser Transfersommer nur spannend und ernüchternd werden.
Wir haben jetzt auch noch über eine Position gar nicht gesprochen übrigens.
Ne? Ja, Torwart.
Ja, aber Torwart ist ja auch vorbei, wenn man das heute gelesen hat. Die nehmen Wolf mit und haben 3 Torhüter für die nächste Saison. Wenn man den Pressenachrichten trauen kann. So.
Aber seid ihr da genauso verwundert oder irritiert drüber wie ich?
Ja, im Prinzip hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass Wolf anscheinend nicht verlängert wird und man da einen...
Der wird ja verlängert jetzt.
Genau.
Ja, warum?
Ja, aber
so.
Ich glaube, aus dem Grund, den wir gerade eigentlich vorweggenommen haben.
Und woanders mehr Geld reinpacken
muss. Nö, ich glaube, dass wir haben jetzt ganz viele Spieler gefordert und einige, die man noch abgeben kann. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir nicht exklusiv haben, diese Einschätzung, und dass einiges noch passieren wird. Es werden uns nicht alle Wünsche erfüllt werden, und deshalb werden wir dann am Ende auch schön auf dem Management und der Vereinsführung rumhacken können wieder. Ich glaube nur, dass man halt sagt, okay, wir haben auf so vielen Positionen doch noch Bedarf nachzulegen. Wir wollen nicht wieder einen Komplettumbruch. Und auf der Torhüterposition können wir mit diesem Dreiergespann zumindest auch personelle Kontinuität dann sorgen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit auch ein Grund ist, jetzt mit Wolf nochmal zu verlängern.
Ja, was ich mir halt da denke, und ich glaube, das ist ein sehr exklusiver Gedanke, auf diesen ist noch niemand in Düsseldorf gekommen. Es wäre echt gut gewesen, wenn man letzten Sommer so ein in Düsseldorf geborenes Jungtalent ausgeliehen hätte, oder verliehen hätte, der eventuell schon Erfahrung in der nigerianischen Nationalmannschaft gemacht hat. Und dann wird er jetzt wiederkommen und man könnte in den offenen Wettbewerb um den Platz 1 treten.
Der, glaube ich, dann auch relativ schnell entschieden.
Der dann relativ schnell entschieden wäre. Das wäre echt gut gewesen, glaube ich. Ja. Aber das sind halt diese Konjunktive.
Du kennst das doch.
Jetzt sein Glück in den Niederlanden.
Ja. Du willst doch als neuer Chef nicht immer nur dich die Projekte des alten Chefs weiterführen. Du musst doch eigene Projekte einführen. So, ne? Also. Ja, das ist schade, aber vielleicht kommt er ja nochmal nach Düsseldorf
als Torwarttrainer
oder so. In 40 Jahren. Ja, das ist wirklich schade. Best ausgezeichnet als der beste Torwart der Eredivisie. Richtig? Ich glaube, er hat diese Auszeichnung bekommen. Oder es war nur der Ajax-Präsident. Ich weiß auch nicht, aber es gab diese.
Aber ich möchte noch einmal auf euren Wunschzettel zurückkommen. Also ja. Ihr geht natürlich schon davon aus, dass nochmal, und da gehe ich auch von aus, dass nochmal Bewegung in den Kader kommen wird. Aber wie real, also wenn ihr eine Zahl einfach mal in den Raum werfen würdet, wie viele Spieler glaubt ihr denn kommen etwa noch?
Also wenn ich jetzt, ich will diese Frage nicht so beantworten, sondern ich würde sagen, dass Lus nachvollziehbarer Wunsch nach einem Ersatzspieler für Shinter Appelkamp, dass der nicht erfüllt wird. Bin ich mir sehr sicher. Ja. Und auf allen anderen Positionen glaube ich, dass im Sturm muss man halt gucken, ob man noch was machen will, aber es wird ein Mittelfeldspieler kommen, es wird ein Innenverteidiger kommen und auf den Außenverteidigerpositionen wird sich auch noch was tun.
Das weiß ich zum Beispiel nicht, ob man nicht wieder mit dem Duo Hartherz-Kutris in die Saison geht, weil du sonst Hartherz auch loswerden müsstest.
Also ich finde es sehr, sehr schwer zu bewerten, aber ich finde, anhand dessen, was passieren wird, wird man ganz klar sehen, wie viel Macht Christian Preußer schon im Verein hat und wie viel Gewicht sein Wort hat. Weil ich glaube, wenn der kommen wird und sich dann in den ersten Trainings halt anschaut, welche Spieler er hat und mit welchen Spielern er da seine Art Fußball umsetzen muss, wird er teilweise die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und er hat natürlich auch gesagt, dass er sehr pragmatisch agieren will. Vielleicht stimmt es ja auch, dass er auch mehr Wert auf Standards legen will und vielleicht auch mal auf Ergebnisverwaltung und so weiter. Aber also richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der aus der Freiburger Schule kommt, mit dem ein oder anderen Spieler aus dem Kader viel
anfangen kann. Er kommt aber auch aus der vierten Liga. Aber
kannst du das mal ins Konkrete bringen, nicht im Ungefähren lassen? Über wen sprichst du jetzt hier?
Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also Kuba Piotrowski, Florian Hartherz, Edgar Pripp. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie der die einbauen möchte. Also fällt mir wirklich schwer. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nicht darauf pochen wird, dass noch jemand für diese Position von Shinter Appelkamp geholt wird.
Ach, da bin ich nicht davon gehe ich aus. Sollte,
dass man da noch jemanden holt.
Den Film, ja, nee, das will. Das glaube ich auch, aber wird er keinen kriegen.
Ja. Also bitte jetzt einfach, ihr habt die Frage ganz am konkretesten hat sie jetzt Jan beantwortet. Lou, was glaubst du von deinem langen Wunschzettel? Was wird dir nicht erfüllt? Frage ich mal so rum. Du glaubst doch nicht, dass wirklich noch 7 Spieler kommen oder was das eben waren. Da würde ich wirklich hohe Wetten drauf eingehen, dass sie nicht noch 7 Spieler verpflichten.
Nee, ich glaube auch, dass man halt zum Beispiel mit Florian Hartherz als Backup in die Saison gehen wird zum Beispiel. Vielleicht wird man auch mit John Zimmer als Backup für rechts in die Saison gehen, weil sich da kein Abnehmer findet. So, da habe ich einfach halt Sorge. Aber ansonsten finde ich das jetzt auch sehr, sehr schwer einzuschätzen. Man wird schon alle diese Positionen füllen. Und ich glaube auch, dass man halt nicht auf einer einzigen Position im ganzen Kader nur einen Spieler letztendlich haben wird. Ich glaube schon, dass man auch für diese Appelkamp-Position auch jemanden holt. Also halt, oder was heißt Position? Ich glaube einfach, dass man halt noch versuchen wird, das Skillset, Pressing-Resistenz, Passspiel und so weiter halt noch ein bisschen stärker abdecken wird.
Ja, aber solche Spieler starten in der zweiten Liga. Die sitzen nicht bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank. Ich weiß, du hast ja vollkommen recht. Ja,
mal guck dir doch mal Greuther Fürth an. Fürth hatte, bei Fürth hatte selbst der Sechser, den die gegen Fortuna aufgestellt haben, alle 4 Spieler in der Raute waren besser als jeder Spieler in diesen Skillsets als halt die Düsseldorfer, wenn man
deswegen steigen die auch auf. Ja, hast ja vollkommen recht. Und deswegen, wenn man feiert sich in Düsseldorf für Schinter Appelkamp, die Fürther haben halt die Hälfte der U21, die es auch führt.
Ja.
Die haben da einfach viel bessere Arbeit geleistet in ihrer Nachwuchsarbeit.
Aber dafür verlieren sie jetzt mit dem Aufstieg auch
die
Mannschaft. Ja. Gut. Aber was ja auf jeden Fall keine Glaskugel-Leserei mehr ist, ist die Zusammensetzung der Liga nächstes Jahr. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich glaube, auch die Lizenzen werden alle erteilt werden. Auf wen freut ihr euch denn am meisten?
Ich freue mich am meisten, wenn Schalke mit -6 Punkten startet, weil sie Teile der Lizenzen nicht erfüllt haben.
Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier das jinxe. Es juckt mir ja in den Fingern, was zu Werder Bremen zu sagen.
Oh ja.
Aber ich habe das Gefühl, wenn ich zu denen was sage, dann verliert die Fortuna beide Spiele mit 4 Toren Unterschied und das sind alles Eigentore. aber also deren Start in die Zweitligasaison, da stehe ich fast auf und applaudiere. Erstens den Typen nicht zu entlassen, der für die ganze Scheiße hauptverantwortlich ist vielleicht sogar, mit Frank Baumann. Und dann, ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Trainer ist, aber ob das ein guter Trainer ist, das muss Markus Anfang auch noch beweisen und für den auch noch Ablöse bezahlen. Und das auch nicht im ersten Schlag, sondern muss man noch nachverhandeln, weil man es in Raten bezahlen will, die 200.000. Also ich glaube, alle kaprizieren sich so ein bisschen auf Schalke, von wegen, können die das wieder schaffen, die haben kein Geld, oh Gott, oh Gott.
Ja, offensichtlich haben sie ja schon irgendwo
noch. Irgendwie haben die schon Geld. Bei Werder Bremen bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, das Land Bremen gibt denen keine Bürgschaften wie das Land NRW, dem FC Schalke 04. Aber ich glaube, auf Werder Bremen bin ich gespannt. Ich habe ja eigentlich auch Sympathien für Werder Bremen, weil sie mir in der großen Vergangenheit, die sie hatten, einfach sehr viel Spaß gemacht haben. Also Momente wie die Papierkugel waren wirklich wunderschöne Fußballmomente. Dafür bin ich Ihnen noch dankbar und ich bin sehr gespannt, wie Sie sich in dieser Liga zurechtfinden nach dieser schwierigen Phase, wie Sie auch aus Ihrer Sektenhaftigkeit rauskommen, den Werder-Weg vielleicht ein bisschen verlassen. Darauf bin ich gespannt insgesamt und ich freue mich auch auf die Spiele gegen Werder Bremen.
Ja, also ich hab mich ja ein bisschen geärgert, dass nächstes Jahr dann wo möglicherweise ja wieder Zuschauer zugelassen werden. Wer weiß, dass alles kein Spiel in Berlin stattfindet. Deshalb habe ich mich natürlich ein bisschen gefreut, dass hier so zwei Traditions-Ost-Clubs auch aufgestiegen sind. Ich bin allerdings, also nicht freuen, sondern am gespanntesten bin ich über die Rolle, die der dritte Aufsteiger aus der dritten Liga nächste Saison spielen wird. Denn ich habe so die Befürchtung, dass Ingolstadt recht stark werden wird auch.
Ja, Ingolstadt hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich einen neuen Marc Schnatterer habe. also einen neuen, sagen wir es mal so, unbeliebtester Spieler der zweiten Liga für mich persönlich. Und das ist dieser Kutschke. Der ist ja wirklich, ich habe ja jetzt so ein bisschen von diesem Osnabrück gegen Ingolstadt gesehen. Der Typ ist ja wirklich überhaupt nicht auszuhalten. Und boah, ist der unsympathisch. Und genau, deswegen und wegen vieler anderer Gründe wünsche ich Ingolstadt von ganzem Herzen alles Schlechte. Sportlich gesehen natürlich möchte ich nicht, dass irgendwer so. Ja, genau. Und genau, und was du gesagt hast, Tim, ich finde es auch vielleicht aus anderen Gründen schade, dass es nicht Spiele gegen zwei Berliner Mannschaften im nächsten Jahr gibt. Das hätte ich auch aus.
Ja, ich verstehe.
Hätte ich völlig okay gefunden.
Also ja, dann hätte man auch noch so ein Spiel gegen Köln gehabt hier.
Ja, es ist schon auch wirklich ein bisschen schade. Also ich glaube, ich hätte mich auch sehr gefreut, nach Osnabrück irgendwie zu fahren. Ich hätte mich gefreut, natürlich gegen Köln zu spielen. Natürlich hätte man sich gefreut, irgendwie nach Bochum zu fahren. Aber meine kleine Hoffnung ist da jetzt schon irgendwie seit einiger Zeit, nachdem wir hier den Sandhausen-Fan Moritz im Podcast
hatten,
vor einiger Zeit, dass wir es vielleicht, also vielleicht auch hier wir alle als Podcast-Team irgendwie schaffen, eine Auswärtstour nach Sandhausen zu machen. Ich glaube, da würde ich mich auch in der besten und bestbesetztesten zweiten Liga aller Zeiten fast am meisten drüber freuen.
Und Aue
wenn wir
halt.
Das realisieren also
dann
können.
Noch mit Lars, zu Lars nach Aue, dann hätte man auf jeden Fall, das wären schöne, schöne Touren.
Doch, doch, das stimmt. Ich finde auch, dass man ein Herz für Sandhausen haben kann und da hast du vollkommen recht. Das unterschreibe ich so.
Ja, also ich glaube, alles Weitere, was wir uns jetzt irgendwie hier so ausmalen können, wo wird es einigermaßen gut laufen, wo wird es schlecht laufen, was erwarten wir von der Fortuna?
Ja, aber das ist doch das Interessante.
Genau.
Was erwarten ist wir uns das, denn von der Fortuna?
Ist das denn was, worüber wir jetzt schon überhaupt reden wollen? Oder machen wir das doch erst vielleicht beim nächsten Podcast, wenn sich alles ein bisschen
ich glaube, mehr zementiert hat? Ich glaube, ein langer Sommer noch vor uns. Und ich bin ja deshalb eben zu dem Teilbereich übergegangen, dass man zumindest weiß, wie die Clubs heißen, gegen die wir spielen. Nicht mit welchen Teams sie antreten, sodass ich auch jetzt eigentlich nicht nochmal die Glaskugel bemühen würde.
Aber es geht mir jetzt nicht unbedingt um die Glaskugel, sondern eher, also was ich interessanter finde, was denkt ihr oder wie viel Zeit gebt ihr persönlich Christian Preußer?
Ach, ja, das ist eine spannende Frage. Das ist eine sehr spannende Frage.
Das ist was interessant ist, weil ich glaube, wir sind alle irgendwie sehr positiv überrascht, auch eine gute Portion Erleichterung ist auch dabei, bei den ganzen Namen, die da rumschwirrten. Und wir sind irgendwie hoffnungsfroh, haben das Gefühl, da wurde, wie Jan das schon gesagt hat, eine interessante Entscheidung getroffen, über die viel nachgedacht wurde. Genau, die Frage ist ja jetzt, wie viel Zeit kriegt der von uns? Und dann Glaskugelleserei, wie viel kriegt er vom Umfeld?
Ja, also von mir kriegen alle Trainer und alle Teams am Anfang einer Saison immer mindestens 10 Spieltage und dann kommt es auf die Umstände an, die drumherum waren. Also vielleicht bin ich nach 10 Spieltagen schon sehr ernüchtert.
Ich würde auch sagen, dass der Fokus, ich weiß gar nicht, ob wir das schon in der letzten Sommerpause gesagt haben. Aber ich glaube, mein Fokus ist gar nicht auf Preußer. Ich bin gespannt auf ihn und ich bin gespannt, wie er wie er diesen Verein entwickeln kann, wie er die Mannschaft entwickeln kann. Das ist mal so gesagt. Aber der Druck, was die Leistung dieser Mannschaft angeht, der liegt für mich nicht primär bei Preußer, der liegt bei Alofs und Klein. Und ich glaube, das ist etwas, wie sieht diese Mannschaft zum Ende der Transferperiode aus? Da ist ja auch schon dann einiges gespielt in der zweiten Bundesliga. 3, 4 Spieltage, 5 Spieltage, vielleicht sogar mehr. Und wie sieht diese Mannschaft aus? Und dann kann man nochmal neu Preußer bewerten. Aber ich glaube, das ist der erste Fokus, der erste Blick, den ich habe, ist jetzt auf die Entscheidungen, die das Management fällt.
Ja,
und die erste Entscheidung ist schon eine ganz interessante, ja.
Gut, ja, und würde ich dir wirklich komplett zustimmen, dass ich auch einfach Preußer erstmal bewerten würde, wenn man halt irgendwie sieht, wie letztendlich überhaupt der Kader aussieht, den er zur Verfügung hat. Aber ich bin auf jeden Fall bereit, ihm sehr, sehr viel Kredit erstmal zu gewähren. Also es ist echt einfach fast eine absolute Wunschlösung, also jetzt vom Profil. Ich will jetzt nicht behaupten, dass der mir vorher was gesagt hat, aber ich bin einfach komplett bereit, diesem Mann mein Herz zu schenken. Also irgendwie jemand, der halt anscheinend wirklich irgendwie die perfekte Balance zwischen Talentförderung und erfolgreichem Offensivfußball verkörpert. Also das hätte ich mir wirklich, ja, das habe ich mir vielleicht gewünscht, aber das hätte ich mir letztendlich halt irgendwie dann doch nicht träumen lassen, dass man halt irgendwie so jemanden holt. Und ja, wie gesagt, ich bin wirklich bereit, ja, da jetzt erstmal viel, viel hinzunehmen und dem ja wirklich auch mein ganzes Vertrauen zu schenken da.
Ich habe das Gefühl, wir gehen hier gleich raus. Soll ich noch den Preis für den Bärendienst des Jahres hier als Rausschmeißer verteilen? Oder wollt ihr noch was sagen?
Ja, ich möchte noch eins sagen, ja. Was er sich nicht leisten kann, ist, Botze nicht zu verlängern.
Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die nicht er fällt.
Ja, doch, so wie das so in den Gesprächen war, dass er sagt, ja, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, mit ihm weiterzuarbeiten und so. Und die Vereinsführung sagt, da muss Christian Preußer natürlich mitreden, hat da recht. Eine andere Legende ist ja schon zumindest jetzt vom Spielfeldrand gewichen. Ja. Was ja nicht ganz, also ja, schwierig. Also
ich glaube,
deswegen Bozek sollte er meiner Meinung nach nicht aus dem Kader kicken. Da verspielt er sich sehr viel Vorschusslorbeeren.
Würde ja auch wieder bedeuten, dass man nochmal wieder einen weiteren Kaderplatz mit einem weiteren Neuzugang irgendwie füllen müsste. Ja. Ich glaube, allein deswegen wird es nicht passieren. Ja. Und aber es war ja auch scheinbar ja auch in Verhandlungen gerade.
Ja, ja, genau. Es sieht jetzt eigentlich gerade gut aus.
Also ich glaube, es stimmt. Ich habe mit Axel Bellinghausen haben wir gar nicht gesprochen. Das hätten wir eigentlich noch prominenter in den Mittelpunkt stellen können, der ja jetzt nicht mehr Co-Trainer sein wird, sondern in einer anderen Position im Verein. Es ist, glaube ich, noch nicht klar, welche Position.
Aber er freut sich sehr.
Er freut sich sehr. Ja, aber ich fand halt dieses Interview von Klein und das, also wenn man Alofs und Klein nebeneinander stellt, die sagen inhaltlich Ähnliches, also, aber sie sagen das anders. Und was Klein über Bellinghausen gesagt hat, das wirkte so ein bisschen, ja, das ist ja so eine Art Maskottchen. Ich fand das fast schon problematisch, was er gesagt hat. Und ich hoffe, dass halt Axel Bellinghausen zum Beispiel in der Scouting-Abteilung, die ja in Düsseldorf eher nicht so groß ist, einen guten Job findet, wo er sich produktiv einbringen kann und nicht nur einfach Markenbotschafter ist. So klang das nämlich, dass er Klein da in einem Halbsatz erwähnt hat. Das fand ich fast schon unwürdig. Und ich glaube, vielleicht war das nicht so gemeint, ja, vielleicht tue ich hier Uwe Kleine Unrecht, aber ich glaube, so ein Satz wäre einem Alofs nicht rausgerutscht.
Ja, und auch der Satz mit wir wissen im Augenblick noch nicht, wo er arbeiten wird, aber er freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe. Das war einfach auch maximal unglücklich.
Ja.
Gut, aber wir haben ja tatsächlich über die von beiden Seiten eigentlich gut über die Bühne gebrachte Trennung von Uwe Rösler geredet, dass Uwe Klein immer mal wieder Schnitzer drin hat, auch in der Außendarstellung. Das ist uns ja nicht neu. Und von daher, ja, wenn man eine Sache gut gemacht hat, dann kommt wieder so ein Ausrutscher.
Ja.
Wir werden auf jeden Fall, wenn wir dann uns wieder melden und die Akkus aufgeladen haben und der Kader schon anders aussieht, auch noch mal sehen, bis dahin sollte klar sein, was Axel Bellinghausen für eine neue Aufgabe in diesem Verein hat. Und dann kann man das auch ein bisschen bewerten, ob er da weggelobt wurde oder ob es vielleicht sogar wirklich sein kann, dass die Veränderung auch neue Impulse bringen kann. Es klingt momentan so, als wollte man ihn weghaben und verschafft ihm jetzt irgendein Pöstchen.
Aber das war ja der Wunsch von Christian Preußer mit nur einem Co-Trainer zu arbeiten. Dann ist es halt so.
Genau, und ich wünsche mir, dass dieser Eindruck nicht bleibt, sondern dass man halt sagt, wir nehmen, Axel Bellinghausen ist nicht nur Teil dieses Vereins, weil er halt ewig hier gespielt hat, sondern weil er halt wirklich produktiv uns mehr bringen kann.
Ja, genau. Weil ich meine, das kann man, glaube ich, letztendlich erst bewerten, wenn man guckt, was jetzt hinten für einen Posten bei rauskommt. So,
ne? Genau, ja. Okay. Dann zum der Bärendienst des Jahres geht natürlich an Thorsten Matuschka. der uns ja hat wissen lassen über Express und Bild, dass er mit Christian Preußer gut befreundet ist. Und mir läuft eiskalt den Rücken runter. Wenn ich an eine Sky-Übertragung mit Thorsten Matuschka als Co-Trainer, Co-Kommentator denke und einer seiner Kumpels, Christian Preußer, ist der Trainer von Fortuna Düsseldorf. Das kann nur schlimm werden. Und es ist, glaube ich, einfach etwas, das hätte er einfach nicht sagen sollen, weil das ist, hilft Christian Preußer Standing nicht unbedingt in den Düsseldorfer Fankreisen, diesen Unioner und dann auch noch leicht eigenwilligen Co-Kommentator bei Sky zu sagen. Aber das ist für mich der Bärendienst des Jahres und darauf freue ich mich.
Er seinem Buddy da geleistet hat.
Ja. Quasi. Ja.
Okay. Stark. Ja, kommt gut durch diesen Sommer. Hängt nicht zu viel vor Gerüchten und irgendwelchen Spielern, die über die Presse Fortuna Düsseldorf angedichtet werden, wie ihr wisst, arbeitet da vieles geräuschlos und wird dann rechtzeitig verkündet.
Seit kürzerem.
Denkt unbedingt daran, euer Sky-Abo zu verlängern, damit ihr das Samstagabend 20.30 Uhr Spiel, das jetzt in Zukunft eingesetzt werden wird, nicht verpasst. Bestimmt wird die Fortuna da auch ganz viele Spiele von bekommen. Das will keiner verpassen. Thorsten Matuschka kommentiert seinen Buddy.
Es wird brutal, das wissen wir jetzt schon.
Wird brutal.
Ja. Und in dem Sinne,
einen schönen Sommer.
Bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder, solange wird dieser Sommer nicht.
Das stimmt.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.